begrüße euch ganz herzlich zum mittlerweile 105. Vortrag zur Apokalypse. Und endlich, nach langer Durststrecke, landen wir jetzt beim ersten Wochenspruch. Denn wir haben jetzt den Ostersonntag hinter uns gebracht und mit dem Ostersonntag startet die neue Runde. Und sie hat gleich einen schönen Titel, Frühling. Beim Wetter merkt man noch nicht so viel im Moment gerade damit, aber es wird sicher besser. Und es ist vor allem Osterstimmung. Wenn aus den Welten weiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen dem Licht sich eint im Schauen, dann ziehen aus der Selbstheithülle Gedanken in die Raumesfernen und binden dumpf des Menschenwesen an des Geistes Sein. Also, das heißt, es ist eine große Umdrehung jetzt im Grunde da zum letzten Wochenspruch, zum 52. Da war immer noch die Betonung einmal primär auf das Geistige, das hereinkommt. Aber jetzt kommt etwas dazu. Wir sind so weit aus dem Geistigen, dass wir in uns Wege gemacht haben und vielleicht ein bisschen schon ins Bewusstsein gebracht haben, dass wir etwas davon der geistigen Welt entgegentragen können. Also zu der gehören wir ja selber auch zur geistigen Welt, aber dass wir hier von unserer irdischen Welt aus eben etwas in die kosmischen Weiten tragen können. Und Gedanken nämlich vor allem, Gedanken. Und wir natürlich als Menschen hier auf Erden haben, über das haben wir auch schon öfter gesprochen, ja ganz besondere Erfahrungen über die andere geistige Wesen in der Form nicht verfügen. Vom Christus jetzt abgesehen, weil Christus ist Mensch geworden und hat dadurch also auch alles das sich erworben, was der Mensch als einziges geistiges Wesen hat im Kosmos. Also diese Beziehung eben zur Erdenwelt, zur äußeren Welt, auch zur gegenständlichen Welt, zur Welt der festen Gegenstände, das ist, die uns einerseits trennt ein bisschen von der Welt, aber anderes, was heißt ein bisschen, ganz stark einmal trennt, weil wir stellen uns ja gegenüber, aber uns andererseits gerade diese Art des Erlebens auch die Freiheit ermöglicht. Also wir können uns in uns zurückziehen und sagen, okay, das ist da draußen, geht mir im Moment nichts an, ich beschäftige mich mit meinem Inneren, oder ich kann auch sagen, ich wende mein Inneres ganz der Welt draußen zu, verbinde mich damit. Also in dem Wechselschlag leben wir eigentlich ununterbrochen. Der kann weitergehen, das heißt tiefer hinein in die Welt draußen, in die Wesen, die uns umgeben, Pflanzenwesen, Tierwesen, Menschenwesen, aber auch das Wesen des Mineralischen, das drinnen ist. Und wir haben auch davon gesprochen, dass gerade diese Mineralisierung der Erde, das ist das Besondere unserer Erdenverkörperung, also der Erde auch als Ganzes, dass dieses mineralische Element zutage tritt, das Kristalline, und dass das auch sehr stark mit unserer Ich-Kraft zusammenhängt. Also das heißt, die Erdenwelt, der ganze Kosmos, der damit verbunden ist, ist schon von Haus aus auf das menschliche Ich ausgerichtet irgendwo. Und es liegt von Haus aus da auch drinnen in diesem Kristallisieren die Möglichkeit, sich, ja, wie soll ich sagen, in gegenständlicher Form sich abzuschließen von der Welt. Das gab es so in dieser starken Form eigentlich noch nicht. Ich meine, wir sind immer noch trotz allem als mit unserem menschlichen Körper ja immer noch sehr viel verbunden mit der Welt. Auch rein stofflich schon durch die Atmung, aber auch durch das Licht, das wir aufnehmen, durch die Töne, die wir hören. Also so ganz isoliert in uns sind wir eigentlich in Wahrheit trotzdem nicht, aber wir haben oft das Gefühl, wir stecken halt da drinnen irgendwo. Und unter Umständen kann man das auch wie ein Gefängnis, wie eine Einsamkeit einfach empfinden. Und das ist sogar ein Erlebnis, das auf dem geistigen Entwicklungsweg ganz wichtig ist, diese Einsamkeit zu erleben. Zu sagen, so, da bin ich jetzt ganz alleine mit mir und muss schauen, wie ich damit zur Rande komme. Eben um die eigenen geistigen Kräfte zu wecken. Nicht gleich rufen, bitte Intuition von oben, Inspiration, sagt's mir, was passieren soll, sondern zu sagen, ich muss meine ganz eigenen Entscheidungen treffen, meine eigenen schöpferischen Impulse finden. Und gerade aus dem heraus kann ich aber dann die große geistige Welt bereichern. Aus dem heraus kann ich etwas geben. Nicht nur es bloß zurückzuspiegeln, sondern wirklich es versehen mit einem ganz neuen Einschlag. Und das können die Engelwesenheiten über uns in dieser Art nicht. Wenn die sich nach dem Inneren wenden, dann erleben sie Geisterfüllung. Das heißt, sie sind erfüllt von den geistigen Kräften, die durch die ganzen Hierarchien, die über ihnen stehen, zu ihnen herunterkommen. Also ein Engel kann sich nicht zurückziehen und sagen, so, jetzt interessiert mich mal nicht, was rundherum ist, sondern ich beschäftige mich mit mir selber. Das geht für einen Engel nicht. Ein Engel fühlt sich am stärksten dann, wenn er sich ausgießt in die Welt und an den Taten, die dadurch entstehen, an dem erkennt er sich und sieht er sich. Also er erlebt sich darin, dass sich die Welt durch seinen Einfluss verändert. Und das heißt, er ist aber ganz hingegeben an die Welt zugleich. Und bei uns ist da eben dieser ganz starke Bruch. Einerseits, wir können uns ganz in uns zurückziehen, ganz bei uns sein. Wir können uns aber auch ganz vollkommen an die Welt hingeben, so dass wir im Extremfall uns selber gar nicht mehr spüren. Also wir könnten uns auch an die Welt verlieren. Der Engel verliert sich nicht an die Welt, obwohl er sich mit ihr verbindet. Aber er fühlt sich gerade darin sehr stark in seinem Selbstbewusstsein. Also er spiegelt sich sozusagen in den Taten, die er in die Welt setzt. Können wir auch. Also, und man erkennt einen Menschen eigentlich sein wirkliches Wesen gerade an seinen Taten. Weniger an den gescheiten Ideen, die er uns mitteilt. Das kann hochgescheit sein, aber das ändert noch nicht sehr viel, sondern wenn es Tat wird, dann, wenn es die Welt wirklich verändert, kann im mehr äußeren Sinn sein, kann aber auch so sein, dass es die Menschen verändert, mit denen er spricht, denen er sich zuwendet, weil die Menschen seine Impulse aufgreifen und sie in sich wirken lassen, hoffentlich aus Freiheit heraus. Das ist heute ganz wichtig. Also es wäre heute ganz schlecht, wenn ein Mensch suggestiv auf die anderen wirkt, was aber sehr viel zum Beispiel durch die Medien gemacht wird heute, was durch die Politik gemacht wird. Ich meine, die Schulung der Politiker beruht gerade darauf, wie beeinflusse ich die Leute möglichst so, dass sie das tun, was ich haben möchte. Umgekehrt sind sie aber genauso unter dem Zwang, was die Masse will, mit dem muss ich mich irgendwie auseinandersetzen. Weil wenn zu viele etwas wollen, dann kann ich mit dem nicht so gut verweigern, weil dann werde ich Schwierigkeiten kriegen als Politiker. Also, aber das wäre für einen Politiker auch sehr wichtig, einmal ganz zu sich finden zu können und dann aber wieder ganz zu den Menschen draußen finden zu können, aber ohne sich vollkommen zu verlieren, wach zu bleiben. Also unser wichtigstes Instrument, das wir jetzt gerade in unserem Bewusstseins-Seelenzeitalter haben und entwickeln können, ist das Ich-Bewusstsein, mit dem wir uns ins Innere wenden können, ohne dass es da vom Egoismus zu stark ergriffen wird. Das heißt, mit dem, was in uns wirkt, namentlich durch Luzifer, der macht sehr stark den Egoismus. Und dahinter lauert aber oft schon der Ariman und der Luzifer hilft ihm halt, dass wir das dann auch unbedingt haben wollen, was uns der Ariman suggeriert. Heute arbeiten sie, ich sage einmal, gezwungenermaßen sehr gut zusammen. Und das ist das Charakteristikum unserer Zeit, dass man oft gar nicht weiß, ist das jetzt der Luzifer oder der Ariman? Ja, beide. Der eine zieht so, der andere so. Und damit schaffen sie es oft, unser Ich so ganz aus dem Gleichgewicht zu bringen, oder es schläft dann am besten. Weiß ich nicht, das ist zu verwirrend, ich lasse mich ziehen, wohin es mich treibt, und dann glaubt man, das ist vielleicht Intuition, aber ja, vielleicht schon, aber halt von der falschen Seite zumindest. Also das ist heute wahnsinnig gefährlich, diese Dinge. Und darum so oft, ich höre das auch so oft, ja, wie weiß ich denn jetzt, ob das wirklich ich bin oder ob das mein Ego ist? Naja, eine Patentantwort gibt es darauf nicht. Aber genau diese Frage individuell in jedem Moment wieder zu lösen, ist eine der Hauptaufgaben unserer Zeit. Weil ich kann für was voller Enthusiasmus sein und das ist doch nicht der Luzifer, der dahinter steckt. Und ich glaube, ich bin's. Aber der Luzifer flüstert mir genau ein, was es ist. Das heißt, das gilt es zu erkennen. Was schon wieder das Paradoxon braucht, voll in der Begeisterung leben zu können, aber Begeisterung ist was anderes als Fanatismus zum Beispiel. Das Luziferische hat immer was von Fanatismus. Ah, ich habe erkannt, wie die Welt funktioniert und wenn wir alle das so machen, dann wird alles gut werden. Dann kann ich hundertprozentig sicher sein, dass da der Luzifer mal mir das einflüstert und dahinter sicher der arme Mann wartet, uns in irgendeine Maschinerie einzuspannen. Also das ist eigentlich zum Greifen. Also das heißt, wir sollen Begeisterung, wirkliche Begeisterung, Freude, Enthusiasmus, ja, Emotion, aber in diesem Sinne gute Emotion entwickeln, aber dabei immer wachsam sein, ist das Fanatismus oder lasse ich die anderen frei dabei? Ich kann erzählen davon, was ich daran erlebe, was ich darin sehe. Ich kann das anderen Menschen erklären. Ich kann auch ihre Begeisterung wecken dadurch, ohne weiteres. Aber ich muss immer vollkommen freilassend sein. Nicht sagen, ach, was wir durch die Anthroposophie bekommen haben. Ach, bitte alle Menschen werdet Anthroposophen. Und wenn ihr das nicht wollt, wird die Welt untergehen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werden wir euch halt dazu hinbringen. Und wir werden euch erziehen dazu. Dann ist es total daneben. Ich meine, wir müssen uns das Beispiel des Christus nehmen, der sich vollkommen in die Hände der Menschen gegeben hat und die vollkommene Ohnmacht entwickelt hat. Sich in die vollkommene Ohnmacht begeben hat. Das ist aber zugleich die größte Macht über sich selbst. Das ist die einzige Macht, die wir heute in Wahrheit in gesunder Weise ausüben dürfen. Die Macht über uns selbst. Zu tun, was ich mir selbst befehle. Und dem aber mit aller Strenge zu folgen. Wenn ich aus dem Ich heraus einen Entschluss fasse und dann noch 10 Tage drauf komme, heißt, das ist aber anstrengend. Na, eigentlich mag ich das nicht. Dann widerlege ich mich selbst. Dann arbeite ich daran, meine Ich-Kraft, nein, ich will nicht gleich sagen, zu zerstören, aber zu verkleinern. Abzubauen sie. Und da stürzen sich dann ganz gewaltig darauf die Widersachermächte. Da fördern sie uns in jeder Hinsicht und flüstern uns ein, ja, mach das so, na, du änder die Idee ein bisschen, dann geht's leichter. Lässt sich schon wieder sehr leicht finden, naja, dann habe ich jetzt einen besseren Weg gefunden dorthin, nämlich den bequemeren Weg. Und wo ich viele Probleme, die ich eigentlich lösen müsste, damit es fruchtbar werden kann, umschiffe und gerade damit aber die Katastrophe erzeuge. Es sind also namentlich seit Beginn des Bewusstseins und Zeitalters das größte Unheil eigentlich passiert durch Menschen, die sehr idealistisch, aber fanatisch idealistisch gesonnen waren. Die von einer Idee tief überzeugt waren, dass das alleine die Menschheit, die Welt oder sonst was rettet und in Wahrheit aber tief unmenschlich war und sie merken es aber nicht. Ich meine, und diese Ideen leben heute nach wie vor. Es lebt zum Beispiel in allen Anschauungen des Pragmatismus drinnen, wo man sagt, na gut, wenn ich 10 Millionen retten kann und dafür einen opfern muss, ja, dann ist es eben so. Und so einfach ist die Entscheidung nicht. Wenn ich anfange, so zu rechnen, dann ist es völlig unmenschlich. Dann ist es völlig unmenschlich. Die Entscheidung kann man nicht aus der Ratio heraus treffen, indem ich sie ausrechne. Unter Umständen muss ich den einen retten. Und man wird dann sehen, was mit den anderen wirklich passiert. Es ist nämlich nicht immer so ausgerechnet, dass dann wirklich das, was man vermutet oder sich ausrechnet, passiert. Vielleicht passiert es dann gerade ganz anders. Und heute werden sehr viele, also auch in der Philosophie, in der Ethik, solche Modelle diskutiert eben. Wie ist es? Also da Da ist ein Zug, der rast auf eine Gruppe von Menschen zu. Ich könnte aber jetzt noch gar die Weiche umstellen, dann rast sie nur über einen drüber. Was machst du in der Situation? Und die meiste Entscheidung ist dann, ja, dann opfere ich halt den einen für die vielen. Aber das ist eben ein völlig geistfernes, völlig in Wahrheit praxisfernes Spiel. Das ist rein aus Gedanken ausgedacht. Es kann sehr viel anderes passieren. Und ich kann nur intuitiv in dem Moment, wo es ist, eine Entscheidung finden und die hat keine Norm. Der Mensch, der vielleicht an der Weiche oder was immer dort steht, der hat in dem Moment die Intuition. Und wenn er sie hat, dann wird er das Richtige machen, was insgesamt die Welt am besten weiterbringt. Und das heißt, da gibt es nicht irgendeine einmalige Lösung dafür, wo ich jetzt eine Ethik schreiben könnte, so musst du in der Situation handeln. Weil sich das einfach durch das Verstandesdenken gar nicht ausschöpfen lässt. Sondern eben überhaupt dort, wo Menschen beteiligt sind an der Aktion, und wir sind beteiligt im Grunde an allem, was passiert in der Welt. Wir sind mitbeteiligt, über das haben wir schon gesprochen. Also das heißt, alles, was auch in der Natur passiert, da ist auch immer wieder ein Einschlag durch die Menschen drinnen. Und das bringt etwas über die bloße Naturgesetzlichkeit, die aus der Vergangenheit nachwirkt, hinein und bringt einen ganz neuen, überraschenden Aspekt hinein in die ganze Sache. Und genau das ist das, was ich in der Intuition erfassen kann. Oft wirklich im Moment, in der Situation. Und ich weiß es erst in dem Moment, wo ich es tue, das muss ich jetzt tun. Und ich sehe dann nachher auch, aha, ich weiß jetzt, warum ich das tun musste. Und egal wie die Sache ausgeht, es ist vielleicht nicht möglich, dass ich alle Beteiligten retten kann. Vielleicht sterben sogar die 10 oder die 100. Kann sein, und vielleicht ist es trotzdem die richtige Entscheidung gewesen. Es ist nicht einfach so, jedenfalls, dass prinzipiell die Entscheidung einer gegen 100, na ganz klar. Da fängt genau das Unmenschliche an, und vieles in diesen Überlegungen spielt aber heute zum Beispiel in der Politik, in den Entscheidungen, die getroffen werden, eine große Rolle. Dann schaltet man halt den einen aus, der unbequem ist, der die anderen gefährdet, vielleicht weil er ein Diktator oder was ist, na ganz klar, dann wird er halt einfach abgeschossen. Dann schicke ich halt einfach irgendeinen professionellen Attentäter hin, der den versucht, aus dem Weg zu schaffen. Und das muss nicht immer die richtige Lösung sein. Es kann sein, aber es muss es nicht grundsätzlich sein. Und das heißt, wie soll ich sagen, wenn man in der Theorie eine gute Lösung findet, dann sollte man schon sehr verdächtig. Es ist schon sehr aufmerksam sein, dann wird das sicher nicht eine Lösung sein, die ich irgendwie verallgemeinern könnte. Das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Aber genau mit dem packen uns die Widersacher. Genau mit diesen Dingen packen sie uns. Und genau dieser Punkt, nämlich aus der Intuition und aus der Freiheit heraus zu entscheiden. Denn in der Intuition, die Intuition zwingt uns zu nichts. Ich meine, die Intuition ist auch ganz auf unsere Individualität zugeschnitten. Ein anderer, der daneben steht, kriegt eine andere Intuition, damit er seinen Teil richtig tun kann. Und der tut was anderes, er leistet einen anderen Beitrag zu der ganzen Geschichte. Und das ist daher das Schlimmste heute, zu sagen, ich finde Regeln, die für alle in einer bestimmten Situation gültig sind. Das heißt, wir kommen früher oder später, es wird natürlich, wir leben in einer Übergangszeit drinnen, die im Grunde zumindest das ganze Bewusstseinsseelenzeitalter dauert, und das sind immerhin insgesamt über 2000 Jahre, die das dauert. 2160 Jahre, die das dauert, so eine Kulturepoche ungefähr, ist auch nicht so auf den Millimeter genau zu nehmen und auf die Sekunde genau, sondern es gibt Übergangszeiten dazu. Aber bis dahin sollten wir so weit kommen, dass dass unser ethisches, unser moralisches Verhalten, also Moral heißt die Anwendung der Ethik in der Praxis im Grunde, eben nicht auf ein ethisches System, auf eine ethische Norm sich begründet, sondern intuitiv, grundsätzlich intuitiv in der Situation getroffen wird. Und da gibt es keine Regel mehr von oben. Das heißt, es wird sich alles ändern. Es wird auch die Zeit aufhören, wo es Gesetze gibt, die von oben kommen. Das sollte dann in der nächsten Kulturepoche, im Laufe der nächsten Kulturepoche, das Allgemeine werden. Sie heißt also die Gemeinde von Philadelphia, wie es in der Apokalypse genannt wird, also die Epoche der Bruderliebe. Und ich bin darauf angesprochen worden, ja, ist das Brüderlichkeit, Bruderliebe, ist das überhaupt der richtige Ausdruck? Heute, wie schaut es mit den Schwestern aus? Gut, ich sage, man könnte es aus heutiger Sicht sogar wirklich weiterfassen, weil vor allem auch das Wort Bruderliebe oder auch Schwesterliebe oder Geschwisterliebe könnte man ja auch sagen, dann wäre es neutral, weil unter Geschwister versteht man im Deutschen beides. Aber dann ist immer noch drinnen das Primat der Blutsverwandtschaft, weil der Bruder ist der Blutsverwandte und die Schwester ist die Blutsverwandte. Und es geht aber darum, dass es keinen, nicht den geringsten Unterschied mehr gibt dazu, ob der Mensch blutsverwandt ist mit mir oder nicht. Also das christliche Element geht ja genau, und Ausdruck dafür ist schon die Hochzeit von Kana eigentlich, dass da der Schritt getan wird über die Blutsverwandtschaft hinaus. Also die Ablösung dessen, wo im jüdischen Volk, also bei den Israeliten und im engeren Sinn dann beim jüdischen Volk, also der Stamm Juda ist ja ein ganz bestimmter Stamm aus den 12 Stämmen Israels, also das ist noch was Engeres irgendwo, aber gerade da war das Prinzip der Blutsverwandtschaft das ganz Wichtige. Du bist eigentlich Jude, weil du jüdischer Abstammung bist. Und zwar interessanterweise mütterlicherseits. Es zählt die Abstammung mütterlicherseits. Dann bist du auf jeden Fall Jude. Väterlicherseits ist nicht so wichtig. Man kann heute natürlich auch konvertieren zum Judentum, wenn man nicht von der Blutsabstammung ist. Also es hat sich da auch etwas geändert drinnen, aber es ist eher ungewöhnlich. Aber der große Schritt, der mit dem Christusimpuls gekommen ist, dass das nicht mehr das Entscheidende ist, sondern dass jeder Mensch hier mein Bruder im Geiste sein kann, mein Mitmensch eben sein kann. Also es ist an die Stelle der Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, an die Stelle der Blutsverwandtschaft überhaupt, ist in Wahrheit die Menschlichkeit getreten. Die Beziehung von Mensch zu Mensch. Ohne Ansehung dessen, aus welcher Abstammung er kommt, ob er Mandel oder Weiberl ist oder sonst was, welcher Religion er zugehört. Das heißt, das Christentum muss in sich die Toleranz und die Offenheit für alle Religionen haben, weil Christentum ist eigentlich keine Religion. In Wahrheit, das ist was anderes. Das ist was Darüberstehendes. Also es ist am allerwenigsten ein Gebäude von bestimmten Regeln, die man einhält, sondern es beruht im Grunde einfach auf der Überzeugung, auf der einzigen Überzeugung, dass Christus, also das höchste Göttliche, ob man es Christus nennt oder wie immer man es nennt, ist ganz egal, aber das höchste Göttliche, das unseren ganzen Kosmos geschaffen hat, hat sich in menschlicher Gestalt verkörpert auf Erden. Und damit ist ein Impuls entstanden, dass in jedem Menschen bewusst das Göttliche anwesend sein kann. Im Laufe der Zeit. Aber der Startimpuls wurde damit gelegt. Und das heißt, das Göttliche, wenn man es irgendwo sucht, es ist zu finden in jedem Menschen. Weil jeder Mensch über ein Ich verfügt, sonst ist er eigentlich kein Mensch. Sonst ist er vielleicht ein Erscheinungsbild eines Menschen, aber nicht wirklich Mensch. Dann ist zumindest kein Mensch inkarniert. Wir haben einmal schon über die Problematik gesprochen, wir aber jetzt nicht ausdehnen mich darüber, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das ist die Perspektive, die wir brauchen, um standzuhalten den Widersacherkräften jetzt in dem Abgrund, in dem wir drinnen stehen, mit unserem Thema. Wir stehen ja eigentlich jetzt so irgendwo mittendrin im Abgrund oder schweben da irgendwo oder segeln so langsam hinunter irgendwo. Und das Wichtige ist immer, dass wir uns mit den Kräften rüsten, die uns helfen, diesen Kräften Paroli zu bieten, dass sie erstens einmal nicht in uns tätig werden können, jedenfalls nicht über das Maß hinaus, über das sie tätig werden sollen. Wir brauchen sie auch. Wir haben das so schön, also im Freitag gesehen, da haben wir gelesen, die Osterimagination von Rudolf Steiner. Und da ist sehr schön geschildert, also dieses Gleichgewicht zunächst einmal zwischen den luziferischen und arimanischen Mächten, das notwendig ist, das in der Natur draußen ist, dort notwendig ist, aber auch in uns notwendig ist. Und dass der Mensch sein Ich ja im Grunde dort am besten finden kann und sein freies Ich überhaupt nur dort finden kann, wo er immer in diesem Spannungsfeld zwischen luziferischen und arimanischen Kräften drinnen steht und das sogar doppelt, so schön gezeigt in dieser Statue des Menschheitsrepräsentanten, also diese große Holzskulptur, die Rudolf Steiner gemeinsam mit Edith Marion geschaffen hat, wo gezeigt wird, der Menschheitsrepräsentant, also der Christus im Prinzip, aber jeder Mensch ist der Repräsentant der ganzen Menschheit, weil er diese Christuskraft in sich trägt. Und jeder nimmt immer mehr diese Christusqualität an, das heißt, kann umso mehr von dieser unerschöpflichen schöpferischen Kraft nutzbar machen, je mehr er erstens lernt, es auf einmal fertig zu werden mit diesen luziferischen Kräften, die einerseits in ihm sind und die andererseits um ihn sind, in der Natur draußen. Also sie wirken gleich doppelt. Ich meine, wenn ihr euch anschaut, diese Statue, wer sie nicht kennt, bitte schaut auf Antowiki nach, der Menschheitsrepräsentant, glaube ich, genügt, wenn man das eingibt, dann sieht man das auch abgebildet, dann sieht man eben, dass zwei Luziferen dort sind und zwei Arimandeln dort sind. Und das eine Paar bezieht sich auf unser Inneres und das andere bezieht sich auf das Äußere in der Natur. Und wir als Menschen haben die Aufgabe, diese Kräfte in uns ins Gleichgewicht zu bringen und in der Natur ins Gleichgewicht zu bringen. Ich meine, zum Beispiel bei dieser Osterimagination war es so deutlich drinnen, wie der Luzifer versucht, ja eigentlich dieses ausgeatmete Kohlendioxid, das der Mensch ausatmet, die Kohlensäure, die er ausatmet, das immer mehr anzureichern in der Atmosphäre, so dass eigentlich die Menschheit und alles gleich rundherum, was vom Sauerstoff abhängig ist, ersticken würde und der Mensch dann in einer Sphäre so ein bisschen über der Erde schweben würde. Da wäre der Luzifer ganz glücklich. Der Mensch eigentlich nicht verkörpert in seinen arimanischen Körper da drunten, sondern in etwas Ätherischerem, aber ganz offen natürlich für das Glück und die Weisheit Luzifers. Ja, Glück und Weisheit könnte uns bieten, aber halt auf luziferische Art. Und damit würden wir ganz vorbeigehen. Wir könnten ins Glück eintauchen, wir könnten das Ganze noch als Weisheit interpretieren, und es wäre trotzdem der völlig falsche Weg, er würde uns völlig von der Freiheit wegführen und es würde sehr schnell dazu führen, dass dann der Ariman seine Kräfte wirksam macht und uns dann erst recht wieder hinunterreißt. Und dann versucht genau dieses Tolle, was da jetzt sich bildet, was scheinbar so toll ist, von dem der Luzifer begeistert wäre, dass er das gleich alles hinunterholt in sein arimanisches Reich und man könnte sagen materialisiert. Das heißt also Glück und Weisheit im Grunde in Form rein materieller Gestaltungen zu verwirklichen. Das heißt, den Menschen so ummodeln, dass ja, Krankheit ist überwunden, Tod ist überwunden, das wäre das Ideal. Ich meine, der Ariman ist zwar der Herrscher der Todeskräfte, aber aber sie sollten seiner Meinung nach so wirken, dass der Mensch eben eigentlich ein arimanisches Wesen wird, das unsterblich ist. Physisch unsterblich ist. Und wenn man schaut, was heute an Ideen in der Welt herumgeistert, Stichwort Transhumanismus, also ein Hinausgehen über den Menschen, wie er jetzt ist, aber auf technischem Weg. Das ist die große technisch-philosophisch-ethische Strömung, die aus dem Westen zu uns kommt, immer mehr und immer mehr sich breit macht und weit in den Osten auch hineindringt. Weil zum Beispiel alles das, was damit verbunden ist, also der Mensch, der sich mit der Computertechnik verbindet, der eins wird mit, weiß ich nicht, mit einem ganzen Netzwerk von Servern, die überall in der Welt stehen und die er alle jetzt zur Verfügung hätte, in seinem Bewusstsein abrufen könnte, ist alles noch komplette Illusion, muss man dazu sagen. Also dass das so, wie sich die Techniker träumen und dass wir kurz davor stünden, dass das möglich ist, dass der Mensch sich wirklich voll mit seinem Bewusstsein, mit dem verbinden kann, das ist noch relativ weit weg. Aber was möglich ist, ist immerhin, dass man Ausgaben, die der Computer macht, dass man die direkt ins Hirnkastel einspeisen kann. Das geht. Das geht mittlerweile und umgekehrt also auch, dass der Mensch über seine Nervenimpulse Computer steuern kann. Das gibt es ansatzweise. Ist in manchen Fällen durchaus nicht etwas, was man verteufeln muss, weil es gibt Menschen, die vollkommen gelähmt sind, die Möglichkeit zu sprechen, vielleicht sogar eben den Computer zu bedienen, ohne dass er irgendeinen Finger rührt dabei, sondern direkt, also nur durch seine Nervenimpulse. Und damit ihm natürlich hier im Erdenleben andere Möglichkeiten gibt. Nur, das sollte halt nicht das Ideal werden, dass wir alle so werden. Das ist in bestimmten Sachen, in bestimmten Situationen sicher ein Mittel, um Zerstörungen, die halt im Körper da sind, auszugleichen und ein Gegengewicht zu machen und dem Menschen dadurch zu ermöglichen, eine Aufgabe, die er vielleicht hier in der Erdenwelt hat, und zwar indem er tätig eingreift in die Erdenwelt, zu ermöglichen, die er sonst nicht hätte. Weil sonst würde er vielleicht ja einfach im Wachkoma da liegen oder was. So weit kann das gehen. Also man kann heute bereits bei Patienten, die im Koma liegen, wo man aber nicht unterscheiden kann, also durch äußere Kriterien, ob er im Wachkoma ist. Also das heißt, er kann sich zwar überhaupt nicht rühren, er kann nicht einmal blinzeln mit den Augen unter Umständen, und trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass er bewusst ist. Und das kann man heute mittels also Gehirnscans, also mit der Tomographie, hat man gelernt zu unterscheiden, welche Zentren zum Beispiel aktiv sind, wenn sich ein Mensch etwas vorstellt. Und jetzt hat man versucht, die Menschen anzusprechen dadurch, also stell dir vor, wenn du Ja sagen willst, stell dir vor, zum Beispiel deine Wohnung, wo du dich wohlgefühlt hast, stell dir das vor, und wenn du Nein sagen willst, stell dir irgendwas anderes vor. Und tatsächlich werden dadurch im Gehirn andere Nervenzentren aktiviert, und wenn der Mensch jetzt darauf reagiert, auf Fragen, die man ihm stellt, gib Antwort Ja oder Nein. Wenn er da sinnvolle Antworten, Ja, Nein, ist unheimlich kompliziert und langwierig, die Unterhaltung. Aber es geht. Und man konnte bis dahin also mit keinem technischen Mittel noch feststellen, ist der bei Bewusstsein oder nicht. Und der kann vollkommen bewusst sein. Also man nennt das Lock-in-Syndrom. Also der ist vollkommen in sich eingesperrt. Wir haben vorher schon davon gesprochen, es gibt die Möglichkeit, ganz sozusagen in sich zurückzuziehen, sodass nicht einmal mehr der Körper noch irgendwie funkt, außer die Nerven da oben, die gehen mit. Und daher muss man sehen, das sind jetzt nicht grundsätzlich, dass solche Technik entwickelt wird, ist nicht das Böse. Das Böse ist, wenn wir die ganze Welt nach dem einrichten wollen und alle Menschen dazu bringen wollen, dass sie sich also mit dem Zeug verbinden und nur mehr so das Leben weitergeht. Das ist das Problem. Es ist, man kann heute sagen, fast die schrecklichsten Dinge können in manchen Situationen nützlich sein, aber wenn sie allgemein angewendet werden, wo sie nicht passen, sind sie fürchterlich und zerstören eigentlich die Menschheit und schneiden sie vom Geistigen ab. In einzelnen Fällen kann es nützlich sein. Und ich betone in einzelnen Fällen. Also nicht als allgemeines Prinzip drinnen. Und es ist so wichtig, das zu bedenken heute, weil diese Dinge sind im Kommen, sind teilweise ansatzweise schon da und werden stärker kommen. Und das sehr, sehr schnell. Also man unterschätzt nämlich immer, wie rapide das Wachstum heute, die Veränderung ist, die durch die Technik in die Welt hineinkommt. Ich meine, wir müssen es ganz brutal sagen, das Zeitalter, in dem wir drinstehen, in der Bewusstseinsseelenentwicklung, heißt also einmal Bewusstsein entwickeln, Bewusstsein fürs Geistige entwickeln, Bewusstsein aber auch gerade für die tote materielle Welt entwickeln, und aus dem heraus entspringt aber die ganze Technik. Die größte Kulturleistung, die wir bis jetzt erbracht haben, ist einerseits die Technik, die wir hervorbringen, und ungemeine geistige Kräfte gehen da hinein. Man muss auch wissen, das sind wirklich geistige Kräfte da hineingehen, die hineingehen. Und wir müssen nur aufpassen, dass eben die Widersacher nicht sich ihrer bedienen und uns verführen, damit eben was Verkehrtes zu machen, sondern dass wir das Heft in der Hand bekommen, obwohl wir die wesentlichen Intuitionen für die Technik gerade vom Herrn Ahriman bekommen. Weil der weiß, wie die tote Welt funktioniert. Der ist Meister darin. Und der Techniker braucht seine Inspirationen, seine Intuitionen. Und er sollte lernen zu erkennen, aber von woher sie wirklich kommen. Und nicht, dass dann etwas von diesem ganzen technischen Denken hineingeht, zum Beispiel in seine ethisch-moralischen Überzeugungen. Und das ist die ganz große Gefahr, die drinnen ist heute. Und wir haben eben heute eben gerade das Problem, dass wir immer mehr in die Ethik, in die Moral hinein, Impulse von dieser ahrimanischen Seite hineinkommen. Und dass die verkauft werden als das Wünschenswerte, und die Menschen glauben es. Weil der Luzifer hilft mit, dass auch dann sogar eine Begeisterung dafür, aber eine luziferische Begeisterung dafür entsteht. Je nachdem, man kann verschiedene Menschentypen mit verschiedenen Kräften besser fangen. Die einen sind bei der Ahriman so stark weg, dass sie Angst haben und sagen, okay, wenn diese Regel da ist, dann habe ich weniger Angst. Dann bin ich im Griff von Ahriman, dann steuert mich der Ahriman. Für die das nicht genügt, da kommt dann jetzt der Luzifer dazu und sagt, na, aber das ist doch eine brillante Idee, das ist so einsichtig, dass nur das moralisch Gute sein kann. Ich bin so begeistert davon, und das muss ich gerade zu der ganzen Menschheit predigen. Und solche Prediger laufen heute, ich will nicht nur sagen dutzendweise, sondern millionenweise herum auf der Welt. Und da die Logik dann dahinter bestechend ist, und bei den einen die Logik, dann ist der Ahriman mehr dahinter, bei den anderen die Begeisterung, das Feuer, das Licht, das sprüht dabei, dann ist der Luzifer dahinter. Und es ist noch ganz, ganz wenig, was wirklich aus der Freiheit des Individuums gefunden ist. Und wo man die Kraft in sich entwickelt, zu sagen, nein, ich sehe für mich in dieser Situation einen anderen Weg. Und den gehe ich auch, weil ich weiß, dass das der individuell Richtige ist. Das ist der große Punkt. Also wir stehen heute davor, eigentlich immer eine Entscheidung zu treffen, die nicht aus Prinzip heraus, aus Bosheit, nicht, ich sage, ich mache alles anders, aber trotzdem aus innerem Wesen heraus sind wir geradezu notwendig, müssen wir es anders machen als alle anderen. Weil es hat alles, was wir tun, unsere ganz individuelle Handschrift. Es kann fast bis aufs Haar der Tat eines anderen gleichen. Und trotzdem ist ein wesentlicher Unterschied drinnen. Und der macht die Individualität aus. Und Das Große ist, wenn wir wirklich aus der geistigen Welt schöpfen, das heißt, schöpfen heißt, wir holen die ganze geistige Welt herein, nicht alles bewusst, aber sie, wie sie ist, wird als Ganzes in uns hereingeholt, dann leuchtet etwas auf in uns und wir tun aber jetzt etwas damit und bringen ein neues Element hinein. Also wir nehmen nicht einfach was Fertiges aus der geistigen Welt. Wir vermehren die geistige Welt durch unsere individuelle geistige Tat. Und um das geht's. Und um das geht's. Wenn wir vom Ahriman die Inspiration bekommen oder vom Luzifer die Inspiration bekommen, dann lehrt er uns, was wir hereinnehmen sollen. Für uns ist es ganz neu vielleicht, aber der Ahriman oder der Luzifer hat's gemacht. Wir geben etwas dazu. Wir führen wirklich die Schöpfung weiter. Damit. Das haben wir ja im letzten Vortrag besprochen, dass es darum geht, dass alles, was noch an Schöpferischem jetzt passiert, in der Welt, auf der Erde, letztlich im ganzen Kosmos, wenn ich so die ganz ferne Perspektive dazu rechne, was jetzt noch schöpferisch passiert, muss durch Menschen passieren. Menschen, die in Verbindung sind in ihrem Ich mit dem Christus. Das wohlgemerkt dazu. Aber weil der Christus gibt letztlich die Kraft dazu, dass das im ganzen Kosmos wirken kann. Aber was passiert, bestimmen wir. Und der Christus stellt sich sozusagen völlig selbstlos in den Dienst des Menschen, um seinen Impuls zu verwirklichen. Zu sagen, du Mensch musst sagen, wo es lang geht. Nicht ich, der Christus, sagt dir, du solltest jetzt eigentlich das machen. Sondern der Christus wartet auf die Impulse, die von uns kommen. Er wartet natürlich nicht auf die egoistischen Impulse. Den Unterschied erkennt er schon. Also wenn man aus unserem Ego heraus sagt, ja, das muss ich unbedingt machen. Unbedingt, die ganze Welt muss das haben. Aber es ist nur aus meinem Egoismus heraus, na, dann wird der Christus sagen, ja, dann schau, wie du mit zur Rande kommst, aber dann werde ich das sicher nicht verstärken. Aber dann sind halt die Widersacherkräfte da, die halt natürlich auf ihre Art das verstärken und froh sind. Und das zu verhindern, da müssen wir wieder aus unserem Ich mit dem Christus verbunden agieren, um das unterbinden zu können. Also die Widersacher kassieren uns sehr, sehr leicht heute. Sehr, sehr leicht. Und ich habe es, glaube ich, vor einigen Vorträgen gelesen, da bei dieser Szene mit der Theodora oder was. Irgendwo sagt sie dann so deutlich, naja, oder der Luzifer, nein, die Theodora sagt es, also ja klar, also das, was die Widersacher wollen, wird sich nicht in das Gesicht des Bösen gleiten. Also das Böse, wie es, wo man schon auf den ersten Blick sieht, das ist ein Monster, das da mich inspiriert. Nein, nein, es wird sich in der schönsten Gestalt, in der heiligsten Gestalt offenbaren, ja sogar und ganz besonders das in der Gestalt des Christus. Also das heißt, weil wir ja auch davon gesprochen haben, die Zukunft, und zwar die allernächste Zukunft, eigentlich hat es begonnen schon im 20. Jahrhundert, die Möglichkeit, wirklich den Christus zu schauen. Das heißt, sich in Wahrheit bewusst zu werden, der Christuskraft, die in mir wirkt und dass ich mir, aber der so bewusst werden kann, dass ich sie mir gegenüberstellen kann. Oder? Man muss sich denken, wenn ich eine Christuserscheinung habe, ist das nicht so, aha, ja, jetzt irgend so ein sehr verdünnter Nebel ist da und der formt sich jetzt zum Christusbild und der kommt mir jetzt entgegen und sagt, hallo, das Bild forme ich, aber die Kraft, dieses Bild, die in diesem Bild lebt, ist die Christuskraft. Aus der Intuition, aus der intuitiven Verbindung mit dem Christus heraus erschaffe ich diese Imagination und ich erkenne sie als Wirklichkeit. Als Wirklichkeit heißt nicht unbedingt als äußere Realität, obwohl es bis dahin gehen kann sogar. Das Erlebnis kann so stark werden. Das ist ja die Schilderung schon in der Bibel drinnen. Also da ungläubigen Thomas, der ja jetzt so seine Hände sogar in die Wunden legen will und ihn sogar betasten will, den Christus. Also es kann dieses Bild, das aber im Grunde der Thomas selber schafft, so stark werden, dass ich es berühren kann. Der Christus ist als geistig übersinnliche Gestalt da. Aber dass ich ihn sichtbar mache, sozusagen für mein Schauen, dieses Bild muss ich malen. Wenn ich das nicht male, dann erlebe ich es nicht. Und dazu muss ich aber innerlich in meinem Ich eben wirklich das Bewusstsein für die in mir wirkende Christuskraft gefunden haben, irgendwo. Halbbewusst zumindest. Die muss da sein. Und viel leichter geht es, dass der Luzifer uns das Bild des Christus vorgaukelt. Da muss ich mich nicht anstrengen. Da macht man es leicht. Also das heißt, wir müssen zum Beispiel ganz, ganz stark aufpassen, aha, ja, es ist die Zeit des Erlebens des Christus im Ätherischen, dann muss ich aber aufpassen, ist das das luziferische Druckbild oder ist das wirklich der ätherische Christus? Ist das wirklich die Lebenskraft des Christus, die ich in mir erlebe und aus der ich heraus dieses geistig wirkliche Bild des Christus erschaffen kann? Das Bild, die Imagination muss ich schaffen. Aber aus den ganz realen, ätherischen, physisch-ätherischen Christuskräften. Das ist ein ganz schwieriges Bild. Das kann sehr, 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 sehr knapp beisammen liegen. Also, wie ich gesagt habe, wir müssen uns auf einiges gefasst machen, da in dem Abgrund, dann ist am wenigsten, dass sie jetzt Angst haben, ist, ah, das wird so wie in einem schlechten Horrorfilm. Alle Augenblick kommt der Schock und irgendwo aus der, neben der Geisterbahn kommt irgendeine schiefe Gestalt hervor. Die Gefahr besteht ganz stark darin, dass die Gestalt, auf die ich mich so freue und wo ich endlich froh bin, sie zu sehen, dass die ein Druckbild sein könnte und dass die mich in die falsche Richtung lenkt. Und der Luzifer ist schon gut darin, diese Gestalt hinzuzaubern. Er ist sehr gut darin. Und wir können uns sehr, sehr leicht täuschen. Und ich muss mir einfach sehr, sehr bewusst werden meiner eigenen Ich-Kraft und der Freiheit, die drinnen liegt. Und überall dort, wo mich so ein Bild einfach überfällt, da muss ich schon vorsichtig sein. Da muss ich zumindest also sagen, hoppla, aber jetzt heißt es ganz wach sein. Und wenn ich ganz wach bin bei mir, dann entweder, wenn es ein luziferisches Bild ist, dann verwandelt sich, zumindest löst sich auf oder verwandelt sich und dann zeigt sich das luziferische Gesicht drin. Dann kann ich schon sagen, Servus. Aber dann weiß ich, du bist nicht das, als dass du dich ausgegeben hast. Aber da muss ich ganz fest in mir stehen, da muss ich, wenn ich dem Christus begegnen will, muss ich zugleich fast im selben Atemzug dieses ganz auf mich stehen können in mir haben. Das heißt, dieses absolute Gefühl zugleich der absoluten Einsamkeit. Diese eine Seite des Christus-Ausspruches am Kreuz oder die eine Interpretation des Christus-Wortes, eines dieser Worte ist doch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So steht es ja drinnen. Es ist das Interessante, dass es Eli, Eli, Lama, Sabachthani heißt es im Aramäischen drinnen. Und das Wort kann man aber sehr leicht falsch lesen, weil es gibt ein fast ähnlich lautendes, das in der Übersetzung aber heißt, mein Gott, wie hast du mich verklärt? Und beides ist richtig. Beides ist richtig und beides ist sozusagen, fällt in den Bruchteil einer Sekunde in eins zusammen. Es ist zugleich im Grunde das Erlebnis der vollkommenen Verlassenheit von allen guten Geistern. ganz auf mich allein gestellt. Mutterseelen allein in der Welt. Nur ich. Und zugleich, und das ist so paradox, wie kann man das zugleich erleben, aber es ist, das steckt dahinter, zugleich erleben, aber ich bin mit dem höchsten Geistigen und mit all den geistigen Wesen, die mit dieser höchsten Schöpferquelle verbunden sind, eins. Wirklich eins. Das ist die andere Perspektive. Nicht nur verbunden, sondern eins. Wirklich eins. Das heißt zu spüren, ich bin die Welt. Und zwar die ganze Welt. Es gibt dieses schöne Gedicht von Alfons Petzold, das, was so drin, ich habe es jetzt nicht bei der Hand, aber was so schön heißt, ich bin die Welt, in meinem Pulsgetriebe sagt mir das laut und deutlich jeder Schlag. Und was mich ewig macht, das ist die Liebe, mit der ein Gott erschuf den ersten Tag. Da steckt genau dieses Erlebnis drinnen in Worte gefasst. Arbeiterdichter, österreichischer Arbeiterdichter. Also so Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr. Ist in Wien aufgewachsen, in bitterarmen Verhältnissen, hat aber dann zu dichten begonnen und ist halt dann auch der Sozialistischen Partei, also der Arbeiterpartei beigetreten und die haben ihn dann gefördert und Ding, weil er auch sehr sozialkritische Gedichte geschrieben hat, aber immer dahinter diese tiefe geistige Überzeugung als Erlebnis einfach irgendwo in sich. Und das hat ihn auch durchs Leben gebracht irgendwo, weil am Verhungern, am krank, alles drinnen, Tuberkulose und Lungenkrank und Ding, und er ist durchgekommen. Er ist durchgekommen irgendwo, weil dieses wirklich Christliche in ihm gebrannt hat. Und mit der Kirche hat er nichts jetzt viel Beziehung dazu gehabt, aber er war vollkommen tief, seine Mutter war tiefgläubig. Aber er hat diese Kraft in seinem Ich gespürt einfach. Und also das heißt, es gibt Menschen, die das haben, und das kann im Grunde heute in unserem Bewusstseinszeitalter jeder Mensch finden. Das ist auch alles nicht so weit weg, weil oft hört man, naja, aber wie findet das wirklich mein Ich, oder wer ist das, oder ist das doch der Luzifer, oder sonst wer, das ist mein Ego, oder wer oder was ist es, aber wir sind so hauchdünn dran, und wir sind, wir erleben, wir können es aber eigentlich nur erleben in solchen, wie soll ich sagen, Schicksalsmomenten, wo es wirklich hopp oder top ist, in gewisser Weise, oder wo eine Entscheidung zu fällen ist, wo ich mich jetzt auf niemand, auf keine Regel, auf nichts berufen kann, sondern ich stehe allein damit da und ich muss jetzt sagen, so oder so. Und wenn ich mich dem stelle, dann kenne ich mein Ich. In dem Moment, dann erkenne ich es, weil dann erlebe ich es in seiner Tätigkeit. Da klopft es deutlich an. Wir haben halt das Problem, dass unser Alltagsbewusstsein, so wie wir es Tag ein, Tag aus haben, ja, man kann es natürlich als Ich-Bewusstsein bezeichnen, aber es ist eigentlich nur die Spiegelung des Ich-Bewusstseins als Ego-Bewusstsein. Und das ist noch ganz, ganz flau. Also das heißt, die ganzen gescheiten Gedanken, die wir uns machen, die wir gelernt haben und die wir hin und her wälzen oder was, das ist es alles noch nicht. Das ist erst das Spiegelbild. Es ist erst dort, wo ich am Ende mit meinem, ich sage es jetzt ganz bewusst, wo ich mit meinem Latein am Ende bin. Das Latein ist ja die Sprache des Verstandeswissens. Wo mir der Verstand die Logik nicht mehr sagt, so muss ich es machen oder so. Jetzt habe ich die Regel durchschaut, aha, dann rechne ich aus, so ist es richtig. Sondern wo ich, Richter, Geschworener, alles in einem bin und entscheiden muss, so passiert es. Und wo ich niemand fragen kann dazu, außer mich selbst. Und wo ich das tue, manchmal vielleicht fast unbewusst, weil die Intuition beginnt oft unbewusst, noch immer heute. Ich meine, sie sollte voll bewusst werden, aber oft beginnt es und ich tue es, aber wenn ich dann wenigstens im Tun erhasche, Ja, genau das ist es. Und mich darin spüre und sehe, genau das war die Entscheidung, die ich jetzt treffen musste, weil ich sie aus Freiheit so treffen wollte. Weil ich aus meinen Fähigkeiten, meinen ganz individuellen Fähigkeiten, genau das beitragen kann dazu. Und dass mir gar nichts nützt, hausieren zu gehen mit den Fähigkeiten, die ich gar nicht habe. Also zum Beispiel ein Notarzt wird in einer Situation vielleicht anders arbeiten, der noch nie mit dem was zu tun hat. Und trotzdem wird er versuchen, einem Menschen zu helfen, der einen Unfall hat, und es wird ihm vielleicht auch gelingen. Ich habe nicht gesagt, dass das an Arzt besser gelingt. Aber der Arzt wird halt sofort ganz professionell wissen, welche Handgriffe er machen muss. Wenn ich das noch nie gemacht habe, werde ich anders herangehen müssen dran. Ganz zwangsläufig. Und trotzdem kann ich was Richtiges machen in der Situation. Und so ist vieles auch eben, und das wäre so wichtig in der Medizin, von Arzt zu Arzt verschieden. Nicht ein Patient und alle Ärzte würden mit ihm genau das Gleiche machen. Die wirkliche Heilung passiert, wenn eben so eine Beziehung von Ich zu Ich stattfindet, zwischen dem Arzt und dem Patienten. Das wäre das Eigentliche. Und in der nicht so fernen Zukunft wird es dahin kommen, dass man dass Heilung vor allem auf dem beruht. Und dann wird vieles von den, ja, wie soll ich sagen, abergläubischen Zauberritualen, die wir jetzt machen in der Medizin, wegfallen. Vieles von dem, was heute gemacht wird, ist in Wahrheit ein Primborium. Man kennt ja mittlerweile den Placebo-Effekt, und mittlerweile weiß man auch, dass damit tatsächlich auch Heilungen passieren können. Es ist nicht nur, der Patient bildet sich halt ein, weil es psychologisch spürt, das jetzt wieder wohl. Und nein, es passieren wirklich auch Heilungen daraus. Nur, man weiß nicht wie, wann, warum, und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Also daher kann man es jetzt noch nicht einfach als medizinische Behandlung so anpreisen, aber es wird dahin kommen. Es wird einfach liegen an der geistigen Beziehung, die der Patient mit seinem Arzt oder mit einem anderen Menschen hat, wodurch dann irgendwann mit der Zeit jeder Arzt für jeden sein kann. Dem anderen helfen kann. Es wird schon notwendig sein. Es wird gerade so sein, und das ist ja gut auch, dass eben gewisse Dinge, die uns mangeln, weil auch das ist die nächste Erkenntnis, okay, wenn ich Individuum bin, bin ich Individuum, aber auch gerade dadurch, dass ich ganz bestimmte einzigartige Fähigkeiten habe, die sonst niemand hat. Aber das heißt, mir fehlen auch eine ganze Menge Fähigkeiten, die die anderen haben. Und wir können ein großes Ganzes eigentlich dann schaffen, wenn wir uns zusammentun. Und wenn wir sagen, ja super, du kannst was anderes als ich, du machst das anders als ich. Das ist gerade das Gute, dass du es genauso machst wie ich, das ist unnötig, das kann eh ich erledigen. Und du könntest es niemals so gut wie ich, weil du eigentlich die Fähigkeit dazu gar nicht hast. Da fehlt etwas dazu. Und du brauchst sie auch gar nicht haben, sondern ergänzen wir einander da. Und da zusammenzuarbeiten, natürlich machen wir uns dadurch auch die Fähigkeiten des anderen, aber auf eigene Art zu eigen. Also wir nehmen etwas herüber in uns, reifen dadurch, aber es wird unser eigenes. Es ist nicht mehr dasselbe, was von dort ausgegangen ist, aber der andere ist Anregung für uns. Und das wird dann in der nächsten Kulturepoche hoffentlich, zumindest bei dem Teil der Menschheit, der Fall sein, dass diese Verbindung da ist, dass jede Begegnung im Grunde von Mensch zu Mensch, zumindest eben bei den Menschen, die das schaffen, und hoffentlich sind es viele, dass das ein Austausch von Anregungen ist, die Fähigkeiten erwecken. Etwas von meinen Fähigkeiten, da sprüht der Funke aus und der kann bei dir zünden, aber mach damit jetzt, was du nach deiner Individualität daraus machen kannst. Dass wir einander bereichern, geistig dadurch. Und Ja, ich sage das bewusst in der doppelten Bedeutung sogar des Bereicherns. Ich meine, weil wir haben heute zum Beispiel ein Problem in der Welt, ein riesiges Problem, wie das ganze Finanzsystem läuft, wie der Umgang mit dem Geld läuft. Wir sehen, mittlerweile wird es überall im Grunde schon erkannt, dass die Schere immer größer wird, immer weniger Menschen häufen immer mehr Kapital an. Die anderen haben im Verhältnis immer weniger. Und das hat insofern eine ganz starke geistige Bedeutung. Man braucht jetzt nicht glauben, dass die das anhäufen, nicht gleich wieder alle zu den Bösewichten stempeln oder was. Also, natürlich sind Einflüsse da, aber es geht erstens einmal nicht darum, ah, jetzt kann ich mir alles leisten. Die haben so viel Geld, so viel können sie sich gar nicht leisten oder das für sich gebrauchen, sondern sie gebrauchen es, um die Welt nach ihren Ideen umzugestalten. Da ist an sich was Richtiges da. Das Kapital sollte dazu da sein. Kapital ist Ausdruck der geistigen Fähigkeiten der Menschen. Und Kapital, Geldfluss bedeutet eigentlich, es sollte eben die äußeren Mittel dazu hinfließen zu dem Menschen, dass er seine Ideen für die Menschheit umsetzen kann, sie einbringen kann. Ein Problem wird es halt nur, wenn das nur einzelne wenige sind und den anderen eben diese äußeren Mittel entzogen sind, sehr wohl aber die geistige Kraft dazu da wäre. Also das heißt, heute krankt das Finanzsystem in Wahrheit ganz, ganz stark daran, dass die Verteilung des Kapitals nicht mit der Verteilung der Fähigkeiten übereinstimmt. Sondern es konzentriert sich in ganz wenigen Händen. Ich will nicht sagen, dass diese Leute keine Ideen haben, also das will ich überhaupt nicht sagen, aber es sind einseitige Ideen. Klar, weil sie ganz individuelle Ideen sind. Es wäre ganz was anderes, wenn jetzt 7 Milliarden andere Menschen, und wir haben schon fast 8 Milliarden auf der Erde, ihre Ideen auch umsetzen können. Die vielleicht ganz anders sind. Und heute ist halt das System, wie es so läuft, fördert halt gerade die Ideen, die wirklich durchaus schöpferischen Ideen, aber hauptsächlich die aus dem ariomanischen Bereich kommen. Ich habe ja heute schon gesagt, wir brauchen sie. Also um die Technik zu entwickeln, und die Technik ist fast das Signifikanteste für unsere Zeit heute. Die Geisteswissenschaft ist es leider noch nicht, in Wahrheit, wenn ich in die Welt hinausschaue. Also sie ist noch nicht zum kulturbestimmenden Faktor geworden, sollte es aber eher baldigst werden, aber es ist bis jetzt noch nicht gegangen. Es ist bis jetzt also einfach nur gelungen, dass diese arimanisch-technische, schöpferisch durch den Menschen, also der Ariman selber, muss man dazu sagen, ist nicht schöpferisch, aber wir können es sein. Aber trotzdem halt mit den arimanischen Mitteln. Und da ist was Begrenztes drinnen, aber durch den Menschen kommt trotzdem ein neuer Impuls hinein. Darum ist der Ariman so interessiert an dem Menschen, weil der Mensch bringt trotzdem noch was Neues hinein. Und der Ariman sorgt dafür, dass das sozusagen in seine mechanistische Welt, könnte man sagen, also in sein totes Weltgetriebe, dass er das einverleiben kann. Das will er. Also jeder Erfinder heute schöpft aus dem Arimanischen, gibt aber, wenn er wirklich ein Erfinder ist, einen neuen Impuls dazu. Und der Ariman ist glücklich darüber. Und der Ariman kann seinem Reich aber nur dann einverleiben, wenn dem Menschen, der diese arimanische Inspiration hat, seinen schöpferischen Impuls aus dem Ich dazu gibt, aber nicht erkennt, dass er schöpferisch da tätig ist. In dem Moment, wo er das nicht erkennt, gehört zum Ariman. Hurra! Und es schwächt zugleich die Ich-Kraft des Menschen, es kommt dazu. Weil ihm etwas entzogen wird, was eigentlich sein Werk ist, aber jetzt selbstverständlich einverleibt wird dem arimanischen Reich, und plötzlich ist es arimanisch geworden. Und damit wird etwas von Ich-Kraft abgezogen. Also die Kunst ist heute, großer Erfinder zu sein, zu sagen, ich bin voll begeistert von der Technik, ja, super, mach es, aber wisse, von wo die Quelle ist, die dir diesen Funken gibt, dass das Neue hineinkommt. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ist die Wirkung eine komplett andere. Eine komplett andere. Also das heißt, als allererstes müssten eigentlich die großen Erfinder oder auch die großen, die reichen Leute der Welt, die diese Sachen fördern, die müssten eine Ahnung davon kriegen, wer sie wirklich selber sind. Das wirklich da einmal einen Impuls zu kriegen, und es ist aber Gottes die blöde Geschichte, die, dass das Gott da offenbar nicht der Fall ist. Und zwar nicht, weil sie irgendwem unterstellen, auch nicht, weil, jetzt habe ich alle die Führenden hellsichtig untersucht und ich kann es euch sagen, habe ich geschaut, dieses hat, jeder von euch kann es schauen, man kann es nämlich an einem sehen. Sie haben fast alle Angst vor dem Tod. Und die Philosophie des Transhumanismus, also den Menschen verbessern mit technischen Mitteln, der Hauptantrieb ist die Angst vor dem Tod und der Auslöschung des Ego-Bewusstseins. Vor dem haben sie Angst. Und das ist, das treibt sie an, ja, das muss ich ja nur zu meiner Lebzeit schaffen, dass das funktioniert. Und darum auch die Fantasien, in den nächsten 5 Jahren muss das passieren, oder von mir aus in den nächsten 10 Jahren. Aber unausgesprochen steckt dahinter, dass ich es noch erlebe. Weil ich habe tief drinnen diese unglaubliche Angst vor dem Tod, ins Nichts, ins völlige Nichts, in die Auflösung zu fallen. Und solange ich einen Funken von dieser Angst habe, habe ich noch nicht mitgekriegt, was mein Ich wirklich ist. Weil Ich-Erfahrung heißt, die Erfahrung zu machen, dass ich kann nicht sterblich sein. Diese Erfahrung mache ich unmittelbar damit. Ja, mein Ego-Bewusstsein sehr wohl, das zerflattert. Und da ist vieles weg. Da ist das meiste weg, was halt unser Alltagsbewusstsein ausmacht. Aber dann muss ich mich halt besinnen, aber was bleibt denn dann noch über? Und dort finde ich mein Ich dann. Ob ich das oder das gelernt oder studiert habe, ob ich den oder den Besitz gehabt habe, das ist alles uninteressant. Das kann höchstens um 7 Ecken interessant sein. Es kann natürlich Ausdruck meines Schicksalsweges sein. Natürlich wird es auch sein, aber das muss ich erst erkennen. Der Besitz als solches und des Wissens als solches und der Ehrungen, die ich vielleicht bekommen habe, das ist fürs Ich im Grunde gar nichts. Ein Hilfsmittel vielleicht. Manchmal ein gutes, ein notwendiges, soll alles sein, aber Gott sei Dank, am Lebensende brauche ich es nicht mehr. Es hat ausgedient und ich gebe es mit Leichtigkeit ab. Wenn ich das nicht, und zwar nicht als Glaube im alten Sinn, ich glaube es halt, weil die Kirche hat mir es gesagt oder irgendwer hat mir es gesagt und ich glaube dran, ja. Im wirklichen Mittelalter, in der Frühzeit vor allem des Mittelalters, haben die Menschen das gespürt in sich. Und da war Glaube ein inneres Wissen, das zwar nicht voll rationalisierbar war, aber das eine tiefe Überzeugung, eine Gewissheit war. Also Glaube war nicht das, was wir heute nennen, ich glaube etwas, wo ich nicht genau weiß, ob es wirklich so ist. Aber ich glaube es halt, weil die Autorität, die es mir gesagt hat, der vertraue ich. Heute muss die Autorität im eigenen Ich gefunden werden. Das heißt, wir müssen an uns selbst glauben, zunächst einmal, als allererstes. Glaube an dich selbst. Und sei nicht zaghaft diesbezüglich. Diese Überzeugung, muss man gewinnen. Und das ist eine Voraussetzung auch, die letztlich hinführt zu wirklichen Christuserlebnissen. Weil zugleich mit meinem Ich erlebe ich dann den Christus dabei, der in meinem Ich, durch meinem Ich, mit meinem Ich, in vollkommener Freilassung unseres Ichs wirkt. Also das geht in Wahrheit eins in eins. Und wir sind nicht weit weg, jetzt werden sie wieder für sagen, ja, hab ich das schon erlebt, ich weiß gar nicht, und wie komme ich dorthin? Wir sind aber alle knapp dran. Wir sind alle so knapp dran. Das sind alles die Dinge, die ein Zehntelmillimeter unter der Oberfläche unseres Alltagsbewusstseins darunter liegen. Es ist nicht weit weg. Es ist nicht weit weg. Und gerade die Beschäftigung also mit der Anthroposophie, mit der Geisteswissenschaft oder von mir ist auch nicht Anthroposophie, aber alles, was mit dieser Gedankenklarheit, mit dieser Wachheit ans Geistige herangeht. Ich meine, dann ist es Anthroposophie im weitesten Sinn, weil dann ist es die Weisheit, die Bewusstheit, die aus dem individuellen Menschen-Ich kommt. Also um das geht's. Auch da, wie man das nennt, ist egal. Steiner hat irgendwann mal selber gesagt, am liebsten würde ich die Anthroposophie jeden Tag anders nennen, nur damit niemand glaubt, das ist ein starres System. Also damit man immer wieder es neu greifen muss, neu denken, neu erleben muss. Genau das ist es. Also es geht darum, ja, wie soll ich sagen, diese geistige Trägheit loszuwerden. Das ist jetzt ein böses Wort, aber wir können intellektuell sehr rege sein und sehr gescheit sein und trotzdem geistig schlafen. Geistig schlafen. Gibt's ja die schöne Szene in den Mysterien der Armen, wo die Menschen gezeigt werden in Ahrimanns Reich, alle schlafen. Nur der Dr. Strada, der Techniker, der Wissenschaftler, das durchaus sehr rational denkende Mensch, aber eben doch um sein Ich ringende Mensch, der ist zumindest, er wacht auf ein bisschen in dieser Welt. Ja, er weiß, es ist kein Traum, was ich jetzt erlebe. Ich bin in einer anderen Welt und er kriegt mit, was da passiert. Und er erlebt auch die anderen Menschen, die aber schlafen. Vollkommen. Die nicht mitkriegen und die halt dann offen sind für die Einflüsterungen Ahrimanns. Das ist ein vollkommen reales Bild, wie es da gezeigt wird in den Mysteriendramen. Das passiert heute weltweit. Und es passiert halt vor allem, das ist das Tragische, ganz besonders bei den Menschen, ja, interessanterweise, die viel Macht und Geld in der Welt haben. Ja, warum natürlich? Ich meine, dass Menschen so einen großen Einfluss haben, zeigt einerseits schon einmal, dass sie durch ihre früheren Inkarnationen sich sehr viele Fähigkeiten mitbringen. Da ist etwas da. Und es fehlt aber eben offensichtlich das, was sie zu dem ganz voll wachen Ich-Bewusstsein führt. Und dann sind es gerade also Menschen, die haben große Fähigkeiten eigentlich ihrem Ich, aber erkennen das nicht. Erkennen ihr Ich nicht so hundertprozentig. Sind also, haben diesen Christusimpuls noch nicht in der vollen Stärke verspürt. Er ist natürlich, weil er lebt in jedem Ich-Menschen, aber sie sind mit dem Bewusstsein, dem Christus in Wahrheit noch nicht in sich begegnen. Ich meine nicht damit schauen des Christus, aber diese innere Begegnung damit. Und die ist anders als dieses Ego. Ich meine, die Menschen, die jetzt mächtig sind, sei es durch ihr Geld oder durch die politische Macht, die sie haben, sind natürlich auch sehr gefährdet durch die Widersacher. Die Widersacher stürzen sich ganz besonders auf Menschen, die hohe Begabungen mit sich bringen. Und tun natürlich alles dazu, dass sie aber nicht zu ihrem Ich erwachen. Und dazu geben sie ihnen viele Mittel dann in die Hand, damit sie ihre Fähigkeiten, die sie sich mitbringen aus der Vergangenheit, aber auch umsetzen können, aber jetzt ganz rein folgend oder ziemlich rein folgend halt den Impulsen, die die Widersacher ihnen geben, sei es luziferisch, sei es arimanisch. Und dann verbindet sich Und das kann man häufig bemerken heute, eben diese Fähigkeit im technisch-organisatorischen, im wirtschaftlichen, Wirtschaft hat sehr viel mit Organisieren immer zu tun, Logistik, die dahinter steckt, und diese Dinge zu verbinden mit einer echten Begeisterung für diese Technik. Und das kann man verstehen, wenn man sagt, wie diese Dinge dann wirklich funktionieren. Zuerst denkt man sich, verrückte Idee, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Fantasterei. Aber nein, sie setzen es um. Sie setzen es um. Gibt's genug Beispiele? Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber ihr braucht es nur suchen. Sie tauchen eh immer wieder auf irgendwo. Es sind eh immer wieder dieselben. Und die haben die Welt verändert. Also die führenden Leute, die in der Computerbranche tätig sind, in der Weltraumtechnik und so weiter, diese Dinge, oder in der weltweiten Logistik, wo Waren im nächsten Tag vor deiner Haustür stehen und das funktioniert, alle diese Dinge. Dann sieht man, das sind hochbegabte Leute, keine Frage. Es ist keine Kleinigkeit, sowas auf die Welt zu stellen und wo dann Hunderttausende Angestellte dahinter arbeiten und dieser Idee folgen und helfen, die umzusetzen. Aber die nächste Seite ist erstens eine tiefe Angst vor dem Tod und damit verbunden oder das als Zeichen zu nehmen, da ist irgendwas funktioniert nicht mit dem ganz ans Ich-Bewusstsein, ans wirkliche Ich-Bewusstsein heranzukommen, an das wirkliche Erkennen der eigenen geistigen Individualität, sondern nur sie zu erleben im Spiegelbild des Egos. Und das verstärkt der Luzifer sehr stark. Ne? Wenn wir sehen, da hilft der Luzifer mit, der hilft also, dass das Erleben des Ego, also was wir im Alltagsbewusstsein ganz stark und intensiv wird. Und in Wahrheit eben unser Ich-Erlebnis ja eben erst dahinter ist. Aber je stärker je dominanter dieses Ego-Bewusstsein ist, umso mehr überstrahlt das dieses zarte, feine Licht des wirklichen Ich, das dahinter steckt. Es ist so, wie wenn ich heute halt eine Taschenlampe habe und das gegen Sonnenlicht ankämpfen will, da fällt mir das Taschenlampen nicht mehr ein. In der tiefen Nacht kann es leuchten. Aber da sorgt also gerade der Luzifer sehr dafür, dass er sein luziferisches Licht darüber deutet und dadurch dieses wirkliche Leuchten des Ich nicht sichtbar wird. Da muss der Luzifer ganz deutlich mithelfen. Wäre nur der Ahriman da, dann wäre das sozusagen eine völlig geistige Finsternis, in der ein einziges Licht leuchtet, nämlich mein Ich. Und das leuchtet in diese Welt hinein. Dann würde ich sofort erkennen. Dann würde mir der Ahriman sogar leicht machen, das eigene Ich zu erkennen. Mich zu erkennen in einer völlig geistlosen Welt. Ich meine daher wieder interessanter bei manchen Naturforschern, die jetzt so sich ganz in das rein Ahrimanische vertiefen, ist andererseits die Chance, wenn Chance da, dass sie genau daran ihr Ich erkennen. Wenn sie wirklich dann bis dorthin schauen, wo sie schauen, aber das ist ja alles Finsternis. Woher kommt denn jetzt das Wirkliche? Ah. Ich bin aber nicht diese Finsternis. Ich würde gar nichts erkennen von der Finsternis. So finster ist es, wenn ich nicht mein Licht mitbringen würde. Und dann, das wird die Naturwissenschaften verwandeln. Das wird auch die Technik verwandeln, wo das da ist. Aber gefährlich wird es dort, wo der Luzifer dazukommt und jetzt einfach das Licht des Egos so stark macht, dass das mein Ich-Punkt dann, mein kleines Lamperl, überstrahlt. Weil der Luzifer hat schon ein großes Licht, keine Frage, und unser Licht ist noch klein. Es ist durchaus hell und stark, aber es ist ein Punkt dann noch, ein ziemliches. Und das übersieht man gerne, das Punkt dann. Und wir merken es im Alltagsbewusstsein im Grunde überhaupt nur mal zunächst durch seine Abwesenheit. Ich habe oft das Bild gebraucht, schon in den Vorträgen jetzt da. Das Ich ist so wie das schwarze Loch in einer weißen Wand. Ich sehe dadurch, dass dort nichts ist. Ein Loch und keine Ahnung, wo das hingeht sozusagen. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, da ist die weiße Wand, da ist ein Lückerl drin. Und dort ist mein Ich. Er kennt doch gar nicht, wie es ist oder was, aber dass es ist, wenigstens. Das ist schon mal der Anfang. Also dort müssen wir anfangen, bei dem Licht und also bei dem Loch eigentlich, und dann lernen, uns geistig so erwegsam zu machen, dass man sagt, dieses Loch durchwurschteln, und dann hoppla, dann stehen wir in dem strahlenden Licht, in der Sonne, die unser wirkliches Ich ist. Und der halt durch das Loch zunächst einmal noch gar nichts leuchtet. Sondern nur die Finsternis uns entgegenscheint. Aber das ist was anderes als die ariamanische Finsternis. Ganz was anderes. Ist das Gegenteil davon. Aber das entsteht, wenn die ariamanische Welt außen durch das gleißende Licht Luzifers überdeckt wird. Dann habe ich zwar durch den Ariman die technischen Fähigkeiten, die organisatorische Begabung, und ich habe vom Luzifer diesen Enthusiasmus, aber diesen luziferischen, diesen fanatischen Enthusiasmus. Und mich zu fühlen als der Retter der Welt geradezu, als der, auf den die Welt gewartet hat, dass ich ihr das schenke. Ja, die Welt hat auf dich gewartet, aber heute halt in einer anderen Form vielleicht. Und du könntest noch viel Größeres vollbringen, wenn du dein wirkliches Ich schauen könntest drinnen. Und dann müsstest du überwinden als erstes diese Angst vor dem Tod. Und daher, und das ist auch der Grund, warum halt dieser Abgrund, diese Hölle, wenn man es so nennen will, oder die Unterwelt, oder wie immer man es nennen will, warum die in so schrecklichen Bildern gezeigt wird, ja, weil wir müssen halt den Mut aufbringen, dort hineinzugehen. Den Mut aufzubringen und zu sehen halt die Widersacherwelt in ihrer wahren Gestalt. Weil sie verbergen sich heute also unter den schönsten Bildern einfach. Und also der Ariman halt unter der bestechenden Logik, wo man sagt, na, jeder Mensch, der das liest, muss verstehen, dass es so ist. Das ist so logisch, so klar, das ist wie eine mathematische Rechnung, so präzise, es kann nicht anders sein. Und alles kann anders sein. Und nicht nur es kann, es ist anders. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Ich meine, selbst in den Naturwissenschaften, in der Physik, wo die Formeln, wo sich das ganze Gebäude selbst trägt und Ding, es ist aber trotzdem nicht fertig. Da ist viel Gutes drinnen, aber da ist auch viel Arimanisches drinnen. Und die Welt wird erst dort dann richtig, wo etwas auftaucht, was nicht berechenbar ist. Es ist interessant, also, dass in der Physik eben gerade nicht zufällig mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des Kali Yuga, des finsteren Zeitalters, dass da in der Physik dieser Impuls hineingekommen ist. Mit der Quantentheorie, auf der beruht zwar die ganze moderne Elektronik einerseits, aber andererseits ist genau der Impuls hineingekommen, die vollkommene Berechenbarkeit hat ihre Grenzen. Ich kann höchstens noch Wahrscheinlichkeiten angeben, damit kann ich, das reicht um alles, das zeigt, das elektronische zeigt, das wir jetzt benutzen, um unseren Vortrag zu halten, um das zu bauen, reicht das alles. Aber im Hintergrund ist der Zufall, die Statistik irgendwo, mit der ich im Groben was abschätzen kann, etwa so wie bei Menschen. Man kann eine Sterbestatistik machen, man kann sagen, heute in Österreich oder so, stirbt sterben die Frauen im Durchschnitt mit 82 Jahren. Na, niemand wird beschließen jetzt, aha, heute mein 82. Geburtstag, hoppla, ich muss sterben. Na, ich kann 99 oder 105 auch werden. Ohne weiteres. Das heißt, ob du als Einzelner davon betroffen bist, kannst du nicht sagen, so einfach. Es kann ein Mensch gleich nach der Geburt sterben. Es kann genauso sein. Und das lässt sich nicht vorherberechnen. Und dieses Element ist eben auch in der Natur drinnen. Und ich meine, die Quantentheorie ist auch ein höchst abstraktes Gebilde heute, so wie sie heute betrieben wird. Und ist halt voll Mathematik. Das kann sehr spannend sein und sehr, sehr begeisternd auch sein, aber das ist alles noch nicht das letzte Wort. Das Entscheidende ist drinnen, dass das einzelne Ereignis nicht vorherberechenbar ist. In Wahrheit. Das ist nicht vorherberechenbar. Und es ist immer offen für einen neuen Einschlag. Ich kann sagen, viele Ereignisse zusammen, dann kann ich anfangen, Statistik zu machen. Dann gibt es eine statistische Verteilung, die kann ich berechnen, wie bei der Sterbestatistik. Aber über das einzelne Ereignis kann ich im Prinzip gar nichts aussagen. Kann ich gar nichts aussagen. Ja, in der Quantentheorie sagt man sogar, es ist nicht Wirklichkeit, solange bis ich es als Mensch, als Beobachter sozusagen festgelegt habe in gewisser Weise. Das ist das, also das heißt, ja, das, ich will jetzt nicht so viel über Quantenphysik sprechen, aber es ist interessant, dass da ganz wichtige geistige Impulse im Hintergrund da sind, die halt jetzt nur sehr abstrakt und sehr, sehr, wie soll ich sagen, mathematisch-technisch verpackt sind, irgendwo so, dass man die Geistigkeit, die eigentlich dahinter steckt, noch nicht merkt. Aber das ist ein erster Schritt auf dem Weg, also wo auch sich das naturwissenschaftliche Verständnis ändert. Und es ist mittlerweile im Weitergehen, es greift auf die Biologie mittlerweile über. Man weiß heute, also zumindest führende Biologen wissen, dass sie eben das Leben nicht etwa aus den Genen oder aus den Stoffen, die in einem Lebewesen drinnen sind und aus den ganzen biochemischen Vorgängen, die da drinnen sind, allein heraus erklären kann. Sondern dass da der Einfluss der ganzen Umwelt mit einer Rolle spielt. Und bis hinauf weiß man mittlerweile zu kosmischen Einflüssen. Also Chronobiologie weiß das sehr deutlich, dass zumindest Tag- und Nachtrhythmen, Mondrhythmen eine Rolle spielen. Kein Naturwissenschaftler dürfte heute mehr sagen, nee, der Mond ist ein alter Aberglaube. Also das wird heute tatsächlich untersucht und man sieht auch, dass daher nicht vorherberechenbar ist, was passiert. Ich kann klonen, ich kann genetisches Duplikat erzeugen und es wird anders als das Vorbild. Trotzdem die Gene 1:1 identisch sind, aber das ist einfach ein Splitter von vielen und das sagt noch nicht alles aus. Es ist notwendig und es gibt dem Ganzen gewisse Impulse oder gewisse Grundlagen, sagen wir es besser so, aber da ist noch viel, viel anderes möglich. Und das müssten wir schleunigst vorantreiben. Also da hineinzudringen, diese Sachen zu erkennen. Und da müssen wir uns auch als Geistesforscher, als Anthroposophen anhängen, dass wir da aber einfach wirklich schleunigst einen Schritt halten mit dem, was auch in den Naturwissenschaften draußen passiert. Weil es braucht also diese Ergänzung, also auch aus dem rein Geistigen. Das gehört dazu, einerseits das zu finden aus der Beschäftigung wirklich durch die sinnliche Beobachtung, durch die Experimente im Sinnlichen, auch die Gesetzmäßigkeiten, die ich verstandesmäßig erkennen kann dabei. Die Logik soll ja keineswegs abgeschafft werden und das wissenschaftliche Denken, wie man es heute versteht, aber es braucht seine Ergänzung durch das Geisteswissenschaftliche. Und in Wahrheit, in vielen Bereichen der Naturwissenschaften schreitet es fort. Da ist oft mehr Geistiges drin als in manchen esoterischen Zirkeln. Wir sind näher dran. Und zwar am meisten gerade die Forscher, die am wenigsten versuchen, Geistiges hineinzuspintisieren. Aber es gibt auch andere, die sagen, ah ja, was Quantentheorie, na, dann machen wir gleich jetzt Quantenheilung und dieses und jenes und das Fundament ist oft sehr, sehr vage. Da wird dann oft also ein naturwissenschaftlicher Begriff missbraucht, um die eigenen, vielleicht vorhandenen alten Fähigkeiten zu kaschieren und das als was Neues zu verkaufen. Und wir brauchen aber neue geistige Kräfte drinnen. Und wir sollten nicht das Mäntelchen der neuen Naturwissenschaft bringen, um Altes zu kaschieren, was aber eben nicht aus dem vollen Ich-Bewusstsein herauskommt. Weil dann geht's schon wieder in die falsche Richtung. Also sehr mit Vorsicht zu genießen. Es sind oft, man soll es nicht glauben, die geistigeren Naturforscher, die sagen, okay, ich halte mich jetzt einmal streng an den Materialismus und ich schaue, wo ich damit hinkomme. Und gehe den Weg einfach konsequent weiter. Und bitte spuckt's mir nicht jetzt, bevor ich nicht den nächsten Schritt probiert habe, spuckt's mir nicht mit dem lieben Gott oder sonst irgendwelchen Geistern hinein. Sondern lasst mich denken, lasst mich untersuchen die Dinge, lasst mich meine Intuitionen letztlich auch finden und dann schauen wir weiter. Und daher sind oft durchaus also sehr radikal materialistisch denkende Naturforscher oft die geistigeren als die halt jetzt ihre Glaubensüberzeugung oder was noch hineinbringen, so, ja, es muss ja den lieben Gott geben und da muss ich ihn ja irgendwo da finden können drinnen, aber in Wahrheit bringen sie es einfach ihre Glaubensüberzeugung dazu, setzen es darauf wie ein Sahnehäubchen. Und das hat in Wahrheit keinen besonderen Effekt. Außer, dass es schön klingt und die Seele beruhigt, aber eigentlich sollte sie nicht beruhigt werden, sondern sie sollte sagen, ich muss durch das Materielle, ich muss durch dort, nicht, ah, es tut aber jetzt schon so weh, ich komme nicht weiter, wie komme ich ans Geistige? Bohren, bohren, bohren und durch. Und nicht, ach, jetzt bringt mir wer den Balsam, sagt, schau, es ist eh lauter Geistige, der liebe Gott steckt eh dahinter. Ah, dann brauche ich nicht mehr weiter schauen. Dann hat mich der Ahriman, da hat ein reines Spiel. Es ist wirklich, wirklich dort der Ahriman, der baut dort eine Barriere auf, eine möglichst undurchdringliche, bitte nicht dort weiter, bleib in dem materiellen Gestalten da drinnen, geh nicht weiter, aber wenn du jetzt was Geistiges haben willst, Luzifer, komm, zeig ihm ein bisschen irgendwas. Zeig ihm was, dann wird er abgelenkt sofort davor. Weil das Eigentliche ist eben, dass wenn wir die Tiefen des Ahrimanischen durchschauen, kommen wir ja letztlich bis zu der Quelle, aus der das gekommen ist. Ich meine, die ahrimanischen Wesen sind nicht eigentlich die Bösen, sondern, wie wir es oft schon gesagt haben, sie wurden zu dieser Rolle bestellt und haben dadurch ihre bestimmten, weil sie bestimmte Eigenschaften hatten, die geeignet dafür waren und hat man ihnen das übertragen und hat ihnen aber auch viele Fähigkeiten entzogen, damit sie eben richtig Widerstand uns bieten können. Aber das ist zugleich auch eine Opfertat, also ein Opfer oder jedenfalls das da ist. Und wenn wir so aber Naturwissenschaft betreiben, dass wir das Ahrimanische erkennen, durchschauen, aber durchblicken können durch das Ganze, auf die geistige Quelle, aus der auch das Ahrimanische letztlich gekommen ist und auf den Sinn stoßen, warum es gekommen ist und drinnen sein muss in der Welt um unserer Freiheit willen und um der Freiheit letztlich des ganzen Kosmos, weil das ist das, was wir hinaustragen. Wir tragen das so weit in den Kosmos hinaus, unsere Freiheit, dass einmal ein neuer Kosmos entsteht, der von Haus aus diese Freiheit als Grundelement in sich hat und damit die Fähigkeit zur Liebe. Denn Liebe ist, wirkliche Liebe ist nur möglich aus dieser Freiheit heraus. Das ist die wirklich geistige Freiheit. Das ist die Liebe, die nicht mehr ans Blut gebunden ist, die nicht gebunden ist an irgendwelche Begierden oder sonstiges, sondern die ganz aus der freien Zuwendung von Geist zu Geist entsteht. Und das wirklich als Naturgesetz sozusagen zu verankern in der Natur, wobei der Ausdruck Naturgesetz eben dann ein Blödsinn ist, weil es ist eben kein Gesetz. Sondern das heißt auch, dass die Natur dann ihre Regeln verändern wird, schöpferisch verändern wird können. Noch ein Albtraum für die heutigen Naturforscher. Oh Gott, die Naturgesetze, was, morgen ist es schöpferisch verändert, morgen ist es auch schon wieder anders. Na, da wird man ins Schwimmen kommen. Man sagt mit Recht, also das Naturgesetz gibt unserer Welt die Stabilität, so wie sie jetzt ist. Und das ist auch gut so. Und wir Menschen sollen daran sogar arbeiten, dass das noch stabiler wird für die Zukunft. Daher gerade das Symbol des Festesten, des perfekten Systems, des perfekt räumlich-körperlichen, sogar der Würfel, das sehen wir dann als Musterbild für das neue Jerusalem. Weil das ist das, was wir mitnehmen. Dazu müssen wir diese Fähigkeit haben, damit haben wir dann alles ausgeschöpft, was aus der Vergangenheit kommt, das bringen wir als Geschenk da und jetzt mach Natur dann aus der Freiheit heraus was damit. Wir werden mitarbeiten als Menschen. Wir tun es ja jetzt schon. Aber dazu müssen wir auch dieses Tote, dieses arimanische Reich erforschen. Aber uns nicht blenden lassen. Nicht blenden lassen. Also die Fallen sind so groß und der Schrecken dieser, wie soll ich sagen, Unterwelt besteht eigentlich darin, dass wir verfallen könnten den schönen Bildern, die sie uns bringt. Und den schönen Überzeugungen, die sie uns bringt, den technischen Möglichkeiten, die sie uns bringt, den, wie soll ich sagen, moralisch-ethischen Mechanismen, die es mit sich bringt. Der Herr Ahriman schreibt in die neue Ethik. Jetzt gegenwärtig in unserer Welt. Also wir müssen wahnsinnig aufpassen und müssen immer wieder sehen, Ziel für die nächste Kulturepoche ist, dass dann bereits es nicht mehr dieses Gesetz von außen, von oben gibt, sondern dass die Harmonie der Menschen entsteht durch die geistigen Impulse, die kommen, von Ich zu Ich. Und es ist schon klar, wir können das heute noch nicht einführen, wenn wir heute jetzt sofort alle Gesetze abschaffen und sagen, macht's, was wollt's, tut's, würde es wahrscheinlich heute noch nicht funktionieren. Nein, also nicht mehr wahrscheinlich, ziemlich sicher nicht. Weil dazu kommen ja eben noch die Widersacher, die das sofort ausnützen und uns in die falsche Richtung bringen. Ja, wenn wir nur mit unserem Ich unterwegs wären, ging es ja noch, aber Luzifer und Ahriman begegnen uns. Außen wie innen. Und ununterbrochen Ich-Tätigkeit heißt ununterbrochen die luziferischen Kräfte und die ahrimanischen draußen in der Natur und in uns ins Gleichgewicht zu bringen. Oder besser gesagt umgekehrt, zuerst müssen wir sie in uns ins Gleichgewicht bringen, damit wir sie draußen in der Welt ins Gleichgewicht bringen können. Und damit hängen die ganzen Aufgaben unserer Zeit zusammen. Ich habe vorhin kurz schon mal erwähnt, der Luzifer zum Beispiel möchte die ausgeatmete Luft, also die Kohlendioxidreiche, die Kohlensäureluft, so vermehren, dass die Menschheit und das Leben überhaupt auf Erden ersticken würde. Merkt man irgendwas davon? Es ist heutzutage dauernd das Problem vom Kohlendioxid wegen des Klimas. Das sind nur Millimeter. Das ist eine Auswirkung des Ganzen. Natürlich, wir machen es mit unserer Technik, keine Frage. Und Wir machen es auch, oder es passiert auch durch Naturereignisse, Vulkanausbrüche, solche Sachen, das trägt natürlich auch alles dazu bei. Aber wir dürfen nicht glauben, dass nicht bei diesen Dingen wir auch mit dabei sind. Wir machen es nämlich von zwei Seiten gleich. Wir sind ja gründlich. Wir machen es also hier äußerlich durch unsere Technik, durch die Industrie, die wir aufbauen. Und wir machen es im Leben nach dem Tod von der anderen Seite. Weil ist ja auch nicht gesagt, dass wir immer nur die guten Impulse hineinbringen. Wir haben schon davon gesprochen, wir arbeiten in der Zeit, also zwischen Tod und neuer Geburt, zumindest zu gewissen Zeiten an der Natur mit, an der Weitergestaltung der Natur. Also vor allem an dem, was an neuen Einschlägen kommt oder was, aber die sind auch nicht immer gut heute. Halt. Es kann auch sein, dass wir heute halt den Impulsen und den Wünschen von Luzifer oder Ahriman oder beiden zugleich folgen. Und das bringen wir auch hinein. Also es ist ja nicht gesagt, dass wir jetzt dann, wenn wir drüben sind, nicht auch falsche Impulse hineintragen könnten. Das ist das Problem, also. Weil gerade natürlich die Zeit, also wo wir in die Erdensphäre hineinwirken können, ist die Zeit, wo wir heute halt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt noch sehr erdennah oder schon wieder sehr erdennah sind. Und das sind wir genau in der Sphäre, die schon einmal sehr früh mit dem Kamaloka und mit dem zu tun hatte. Also das sind die Bereiche, wo die niederen Kräfte wirken, wo der Luzifer namentlich also sehr viel Einfluss darauf hat. Und da mit dem Ahriman zwangsweise geradezu heute zusammenwirkt, also kommen diese Impulse auch ins Spiel bereits von dort und zielen in die Richtung, dass sie den ahrimanischen Kräften in die Hände spielen. Also das heißt, wir schaffen es, die Erde im Moment nicht mehr zu belasten, hier durch unser Erdenleben, sondern auch durch das Leben drüben. Und das heißt, Klimakrise und sonstiges, Umweltverschmutzung und diese ganzen Sachen in den Griff zu kriegen und die Folgen und das Artensterben, das da ist, und das in den Griff zu kriegen, dazu ist notwendig die richtige, die gesunde Zusammenarbeit der hier auf Erden Lebenden mit denen, die drüben sind. Und diese Beziehung müsste bewusster werden, als sie jetzt noch im Durchschnitt ist. Das ist ganz wichtig, dass das jetzt in unserer Zeit wirklich immer bewusster passiert. Und dass man sich aber sehr bewusst ist dabei auch, welche Fehler dabei passieren können. Es ist nämlich was ganz was Interessantes oder Wichtiges, was da auch zu sagen ist. Und da bin ich jetzt schon wieder dabei, beim das nächste ein bisschen zu rütteln dran. Ah, ja, ich erlebe meine Lieben, die hinübergegangen sind und die erzählen mir alles Mögliche oder wie auch immer und ich kriege Impulse von dort. Ich muss trotzdem aufpassen, ob es die richtigen sind. Und ich meine, wenn wir uns anthroposophisch schulen und das ernst nehmen und halt die ganzen Regeln beachten dabei, nämlich moralisch sich auch zu entwickeln, moralisch im Sinn nicht nach einer Regel, sondern sich selbst im Griff zu haben und zu unterscheiden, was kommt von Ich und was kommt von Ego und was kommt von den Einflüsterungen der Widersacher. Wenn man das tut, ist man auf dem sicheren Weg, aber es kann sehr wohl, also auch ganz, ganz ungute Beziehungen zwischen den hier auf Erden Lebenden und den Toten geben. Und das ist heute bei weitem das Überwiegende. Es ist nämlich so, dass im Grunde heute sehr, sehr häufig vorkommt, dass also solche, ja, wie soll ich sagen, ungute Beziehungen zwischen den auf Erden Verbliebenen und den Verstorbenen da sind, die vielleicht beiden Seiten nicht voll bewusst sind oder gar nicht bewusst sind, aber wo es dann ganz schief läuft. Und der Grund ist der, dass der Mensch, also gerade wenn er durch die Kamaloka-Zeit durchgeht, ist er ja in dem Bereich der ganz niederen astralischen Kräfte. Und er selber kann trotzdem in sich höhere Kräfte entwickeln, gar keine Frage. Aber was sehr leicht zu uns herunterkommt, herunterwirkt, und was wir sehr leicht am viel leichtesten aufnehmen, sind diese niederen Impulse. Gerade was den Menschen drüben als Ansporn für das Höchste geben kann, kann für das, was runterreflektiert werden, oft gerade die niedersten Instinkte ansprechen. Das betont also der Steiner ganz, ganz, ganz deutlich. Und das sind Dinge, die halt die Widersacher ausnützen können, total, und schüren können. Aber ich meine, das hängt auch damit zusammen, und worüber wir auch schon gesprochen haben, die untersten Bereiche der Seelenwelt, der astralischen Welt, überlappen sich mit den höchsten Bereichen der physisch-ätherischen Welt. Also gerade die obersten, die feinsten Ätherarten, die feinsten Lebenskräfte, Lebensätherkräfte zum Beispiel, also Klangätherkräfte, Lichtätherkräfte, die vor allem, also diese drei vor allem, überlappen sich mit den untersten Regionen der Seelenwelt. Was heißt überlappen? Sie sind die andere Seite davon. Sie sind die andere Seite davon. Und während jetzt angenommen der Tote jetzt glücklich ist, herankommt an die Lebensätherkräfte, dann ist es da für uns das niedere astralische Kräfte. Und wenn das jetzt unmittelbar sich spiegelt im astralischen des zurückgebliebenen Menschen, auf Erden zurückgebliebenen Menschen, dann kommen gerade die Sachen rein, die der oben los wird. Und das heißt, die Gefahr ist sehr groß, dass wir gefüttert werden mit den, naja, wie soll ich sagen, mit den karmischen Verfehlungen, mit den Sachen, die der oben schlecht gemacht hat, die er ablegen muss in der Seelenwelt, in der Astralwelt. Und die jetzt zumindest zum Teil, zumindest in ihrer Kräftewirkung, in der Charakteristik ihrer Kräftewirkung, sich einmischen in das Seelenleben des hier auf Erden Verbliebenen. Wenn der nicht wach genug ist dafür. Und umgekehrt der Tote auch nicht wach genug ist. Ich meine, es bedingt beide, aber heute ist ja oft so durch das materialistische Zeitalter, das wir haben müssen, um die Bewusstseinsseele zu entwickeln, als Grundvoraussetzung einmal dazu, aber halt nicht stehen zu bleiben dabei, sondern weiterzugehen. Aber es ist halt so, dadurch schlafen aber viele Menschen für diese Kräfte, sowohl hier unten als auch dann im Leben drüber. Und das ist eine sehr, sehr unheilige Verbindung dann. Also die Verbindung von geistig nicht wachen Menschen auf Erden mit geistig nicht wachen Menschen, die hinübergegangen sind, das ist eine der schlimmsten Dinge, die es geben kann. Und ohne entsprechende Hilfe von anderen Menschen, die diese Situation erkennen und die da vielleicht helfend sowohl für die hüben wie drüben eingreifen können, Impulse geben können, also nicht eingreifen, indem sie die Freiheit dieser Menschen beschneiden, aber indem sie ihnen eben Impulse geben, selber das zu erkennen, was da für ein Spiel läuft. Das sind also Tore für die schlimmsten Widersacherkräfte heute. Und diese Dinge werden auch und können auch missbraucht werden, wirklich von Menschen, die oder ja in Verbindung mit den Widersachern, wo es also dann wirklich eben in die Richtung der schwarzen Magie geht. Also wo dann massiv also daran gearbeitet wird, dass geistige Impulse aus der regulären geistigen Welt, wenn man so will, herausgerissen werden, einverleibt werden, zunächst einmal halt den alemannischen Mächten, aber mit dem Ziel, es wirklich so ins Materielle hineinzubringen, dass das letztlich in diese sogenannte achte Sphäre, in der Welt dieser Wesenheiten, die hinter dem Sorath-Prinzip stehen, gezogen wird. Und das Ziel ist ist ja dieser Sora-Adwesenheiten eigentlich einen Art unsterblichen materiellen Kosmos, perfekten materiellen Kosmos hervorzubringen, der dann nicht mehr in unserem Sinne vergeistigt werden kann, sondern der so viel als möglich an Geistigkeit absorbiert hat, materialisiert hat und in diesem Zustand verbleibt. Und verbleiben muss, weil er in gewisser Weise, und das ist das Verführerische, ich habe es eh immer wieder schon gesagt, indem er in gewisser Weise im materiellen Sinn eine perfekte Welt ist, die auch gar nicht mehr verbessert werden kann als materielle Welt. Die nur verbessert werden kann, wenn sie also als materielle zerfällt, durchs Geistige durchgeht und dann ein neuer Kosmos mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, eben mit der Gesetzmäßigkeit der Liebe und der Freiheit entsteht. Und das ist dort die größte Gefahr. Liebe und Freiheit ist dort das größte Gefahr für diese Wesenheiten, die hinter dem Sorat-Wesen stehen, nämlich nicht für sie selbst, aber dass ihr Werk nicht gelingen könnte, nämlich so viel wie möglich herauszureißen aus unserer Welt. Und die Impulse sind ganz stark und manches von dem, was jetzt passiert, ist eben angetan, bereits da Dinge herauszureißen. Wir wissen, es kann noch immer umgewendet werden und es kann noch sehr vieles gerettet werden, aber es hat das Tempo von dem, was herausgerissen werden könnte, dauerhaft das Tempo zugenommen in die Richtung. Also da wird im Moment massiv herausgerissen. Und das entsteht am allermeisten dort, wo unheilige Beziehungen sozusagen zwischen irdisch Verkörperten und Menschen, die drüben im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sind. Wo da unheilige Verbindungen entstehen. Unbewusst. Unbewusst oft. Also es gibt natürlich, wie gesagt, dann Eingeweihte, alemannisch oder sagen wir jetzt einmal alemannisch Eingeweihte, die das erkennen können, die das auch benutzen können, die das fördern können, dass solche Verhältnisse zustande kommen, weil das ihrem Werk nützt. Also das ist durchaus der Fall und das wird auch stärker werden, also mit dem müssen wir rechnen. Einfach irgendwo. Und die Gefahr ist eben groß, dass gerade also hinter solchen Impulsen, auch wie sie jetzt durch Transhumanismus, durch die wenig Mächtigen erreichen, die aus ihrem Nicht-Erleben können des eigenen Ichs, des wirklichen geistigen Ichs, trotz ihrer großen Begabungen und die darauf zeigen, dass sie eigentlich in der Vergangenheit auf einem ganz starken Weg waren, aber die irgendwo an dem wirklichen Christusimpuls vorbeigegangen sind, ihn noch nicht gefunden haben. Und gerade Menschen, die in der Vergangenheit hohe Begabungen hatten, aber es dann aus irgendeinem Grund nicht geschafft haben, an den Christusimpuls heranzukommen, da ist die Gefahr, dass sie ohne es zu wissen, also total zu Werkzeugen der Widersachermächte werden. Also, und das heißt, eine riesige Aufgabe wäre, also diesen Menschen das Bewusstsein dafür zu wecken, Impulse zu geben, dass sie das erkennen können. Wahnsinnig schwer. Aber das wird notwendig sein. Aber wie kann es passieren, indem dieses Wissen, dieses Bewusstsein für das Ich halt bei mehr und mehr Menschen auftaucht? Irgendwann ist es nicht mehr zu übersehen, dass da was anders ist. Dass da etwas anderes ist. Dass da Menschen sind, die auch Begabungen, alle möglichen haben, auch Dinge, aber da ist noch was anderes dabei. Da ist noch etwas anderes. Anders dadurch, dass sie sich ihres Ichs und der Verbindung des Ichs mit dem Christus voll bewusst sind. Dass sie daher eben zum Tod eine ganz andere Beziehung haben. Dass sie, ja, eigentlich den Tod als Begleiter ihres Lebens, und zwar als guten, notwendigen Begleiter ihres Lebens sehen, als Freund sehen. Als der ihnen letztlich ihre geistige Entwicklung ermöglicht. Der ist es ja. Wir entwickeln uns dadurch, dass wir immer wieder durch diesen Rhythmus durchgehen, irdische Verkörperung, dann Leben zwischen Tod und neuer Geburt, Aufstieg bis über die Grenzen, über die räumlich-zeitlichen Grenzen unseres Kosmos hinaus und von dort wieder zurück zur nächsten Inkarnation abzusteigen. Und aus dem heraus reift das Ich immer wieder. Und dann wäre es absurd, Angst zu haben vor dem Tod. Und nicht verstehen zu können, wie geht das? Und so fest glauben zu können, ja, das Ich, das was ich da, der Tod ist weg, löst sich auf, kann nicht anders sein. Das Problem ist, dass das heute bei vielen führenden Menschen auch eine Art Denkzwang ist. Dass es anders nicht sein kann, weil die äußere Beobachtung zeigt mir nichts anderes. Ich meine, ja, der Mensch stirbt, der Leichnam zerfällt früher oder später und ich find ihn nicht mehr. Er ist weg. Er ist weg. Obwohl er vielleicht ganz nahe ist und schon unterbewusst sich mit mir verbindet und mir Impulse gibt. Aber jetzt in dem Fall unheilige Impulse. Weil weder dem Toten drüben noch mir das in meinem vollen Ich-Bewusstsein klar wird, was da eigentlich abläuft. Weil auch das ist so, also dass gerade Menschen, die heute viel zu sagen haben, viel zu entscheiden haben in der Welt und eben auch die finanziellen Mittel haben, das umzusetzen, dass da eben auch solche Verbindungen mit der Rolle spielen. Und dass diesen Menschen nicht bewusst wird, dass sie geradezu blind sind dafür. Und vorbereitet natürlich durch dieses materialistische Zeitalter, das wir haben, aber teilweise wirklich systematisch auch in manchen Fällen, und da kommen wir jetzt wirklich auf das, dass es natürlich auch, wie soll ich sagen, Logen oder Leute gibt, Eingeweihte gibt von der schwarzmagischen Seite her, die so etwas fördern. Weil es genauso wie es die Lichten, die weißen Eingeweihten, die weißen Magier sozusagen gibt, die Menschen zusammenführen, die schicksalsmäßig was miteinander tun können oder die einfach durch ein paar Worte, die sie fallen lassen, etwas wecken, was ein geistiger Kraft in dem anderen Menschen ist, ohne in seine Freiheit einzugreifen. Überhaupt nicht. So, es ist nur einmal die Glocke anschlagen. Ob der sie hört oder nicht, es ist erstens seine Glocke. Also es ist nicht eine fremde Glocke, mit der ich läute, sondern es ist seine, sie wird angeschlagen und wenn du es hörst, dann wirst du deinen Weg finden. Dann hast du einen Anstoß dazu. Also solche Anstöße zu geben ist wichtig, wird aber auch nur gelingen, wenn es mit der entsprechenden geistigen Fähigkeit ist. Also so ein Eingeweihter, der das kann, und vielleicht irgendwo in der U-Bahn mit wem fünf Worte wechselt und das hat einen Impuls, dass der in 20 Jahren später seinen Lebensweg findet und wirklich jetzt einen großen geistigen Impuls in die Welt bringt. Groß oder klein, es ist ganz egal, weil die Kleinen sind genauso viel wert wie die Großen. Das darf man nicht unterschätzen. Also es ist dass das äußerlich spektakulär ist in den Zeitungen, steht es nicht das Wichtige. Aber genauso kann man es natürlich auch auf die dunkle Seite machen. Und gerade dieses Bewusstsein unterbinden, also lähmend zu wirken, auf das Erwachen, das Bewusstsein für das eigene Ich. Und da spielt sehr viel mit eine Rolle, eben solche unheiligen Impulse zu verstorbenen, die drüben sind. Und wo dann statt das eigene Ich zu erkennen, etwas hereinkommt, ja, ich sage einmal von dem Seelenmüll, von dem karmischen Seelenmüll, den der da mitbringt, also von den Dingen, von denen der aber besessen war, vielleicht in seinem ganzen Leben oder sie getan hat und sie für gut gehalten hat, die aber jetzt hereinschneien und anstelle der eigenen Ich-Impulse dort wirksam werden in den Menschen, der hier unten ist. Und das wird natürlich durchaus auch von, sage ich mal, schwarzmagischen Eingeweihten so gelenkt, dass es eben Menschen genau bräuchte, die einerseits brillante Voraussetzungen haben aus ihrer Vergangenheit, also Fähigkeiten mitbringen, aber aus irgendeinem Grund bis dato an dem Christusimpuls vorbeigegangen sind und daher fast mit Notwendigkeit heute eben einem rein materialistischen Glauben verfallen müssen. Weil das Alte trägt den nicht mehr. Das Alte trägt den nicht mehr. Und wir müssen alle müssen wir in einer Inkarnation durch sowas durch, aber es ist halt jetzt der große Unterschied, wenn das Ich stark genug ist, dann ist es genau das, was ich von den Naturwissenschaftlern gesagt habe, der sagt, okay, ich will es jetzt wissen auf die materialistische Weise und ich gehe konsequent den Weg, lasst mir den lieben Gott aus dem Spiel, den kann ich da drin nicht brauchen, ich gehe weiter, der aber offen genug ist zu sehen, wo er auf dem Weg dann irgendwo in Wahrheit immer mehr aufs Geistige gestoßen. Und das ist tatsächlich bei Naturforschern durchaus der Fall. Und zwar ganz selbstständig, ohne dass sie jetzt sich berufen auf ihren christlichen oder sonstigen Glauben, den sie mitbringen, sondern wo die Sache sie zur Einsicht bringt, okay, aber da ist jetzt was, was nicht mehr materiell ist. Gerade wenn ich ins Tiefste des Materiellen komme, löst sich eigentlich das Materielle für meinen Blick auf und ich erkenne, dass es ein geistiges ist. Und wenn ich dann neu erkenne, dass da aber halt auch das Arimanische mitspielt, aber auch der Christus eine Rolle spielt, wie der Steiner mal gesagt hat, es wird die äußere Forschung einmal erkennen, die Materie so, wie sie der Christus angeordnet hat. Ich habe vor ein paar Vorträgen, wo es ging um diese Christuserlebnisse, habe ich ein Beispiel gebracht von Théa de Chardin. Und der hat ja immer ein ganz interessantes Buch geschrieben, auch wenn vieles spekulativ ist bei ihm, muss man auch sagen. Also er ist einerseits ein rationaler Wissenschaftler, andererseits ist er wirklich ein Mystiker, aber ein Mystiker des alten Schlags, der halt irgendwelche Erlebnisse und Eingebungen hat und das noch nicht hundertprozentig zusammenbringen konnte. Also er ist eben kein vollbewusster Geistesforscher. Deswegen, und darum ist das System, hat tolle Aspekte drinnen, weil er wirkliche Erfahrungen hatte, aber es ist nicht zu Ende gegangen, der Weg. Aber immerhin, er hat eine Intuition, er sagt, Christus, das Herz der Materie. Das Herz der Materie. Und das ist einer der Punkte. Und was wird passieren? Also die ganz materialistischen Forscher, die jetzt durchbrechen bis ins Materiellste und bis ins Innerste des Materiellsten, bis eigentlich nichts mehr da ist. Und was ist es jetzt? Was ist es jetzt? Dort die Geistbegegnung, nämlich in dem, auf das drauf zu kommen, die Geistbegegnung mit sich selbst einmal zu haben. Nahe dran war der Wolfgang Pauli, von dem ich schon öfter erzählt habe, der diesen tollen Ausspruch für das imaginative Erleben, weil er nämlich wirklich solche Imaginationen hatte, habe ich ja erzählt, dass er hatte wirklich auch fehlsichtige Erlebnisse in Wahrheit. Und der C.G. Jung, der Tiefenpsychologe, hat ihm da geholfen, diese Erlebnisse wacher im Bewusstsein zu behalten und sie genauer studieren zu können. Und er hat immer wieder dann gesprochen, der Pauli, vom Herrn der Materie oder vom Geist der Materie, da hat er aber eben in dem Fall nicht den Christus gemeint, sondern er begegnet dem anderen, der mitspielt, dem Herrn Ahriman. Und das ist immer eine bedrohliche Gestalt, die auftaucht, aber dem Geist der Materie, dem begegnet er und der hat auch was Zerstörerisches drin. Der Pauli hat, was ich bewusst, also gerade mit diesen Kräften, aber eine gewisse Beziehung hat. Also er weiß sich bewusst auch dieser Beziehungen mit dem Arimanischen auch, das er hat. drinnen. Weiter ist es dann noch nicht gegangen. Also zum eigentlichen Christuserlebnis kommt er nicht. Und hat das eigentlich auch abgelehnt. Also das mit dem hat er sich nicht beschäftigt. Aber da sieht man, sie kommen heran, also gerade dort durchgehen. Aber es ist dann vor allem stark auch eine Begegnung mit sich selbst. Die gehört dort dazu. Dann ist es auch nicht nur der Geist der Materie, den ich begegne, sondern indem ich mir selbst begegne, begegne ich dann dem Christus. Nicht ich, sondern der Christus in mir, wie es so heißt. Oder genauer eigentlich noch, ich lebe, aber nicht ich, sondern der Christus in mir. Das ist eigentlich die ganz richtige, oder Steiner hat es oft verkürzen, nicht ich, sondern der Christus in mir, aber wörtlich heißt es eigentlich, ich lebe, aber nicht ich, sondern der Christus in mir. Und das Ich lebe ist ganz wichtig, weil der Christus eben ganz stark in den Ätherkräften drinnen wirkt. Und da ist es. Und da komme ich mit meinem Ich alleine noch nicht sehr weit. Anfänglich, ja, sicher, wenn ich einen bewussten geistigen Schulungsweg gehe und wirklich eine entsprechende Einweihung durchmache, dann bekomme ich eine gewisse Verfügung über diese Ätherkräfte bereits. Aber das ist alles noch sehr anfänglich. Also da fängt es an, dass wir das zurückbekommen, was wir mit dem Sündenfall verloren haben. Also die Herrschaft über die höheren Ätherkräfte. Also Lebensäther, Klangäther, Lichtäther haben wir so ein bisschen zur Verfügung schon jetzt, aber voll auch noch nicht. Aber vor allem Lebensäther und Klangäther, der Baum des Lebens. Das bewusst in unsere Fähigkeiten einbeziehen zu können, aus dem heraus handeln zu können. Dann wird es kommen, dass wir auf gesunde Art Leben erschaffen können. Wir haben heute in der Technologie zum Beispiel, was jetzt ein ganz großes Forschungsgebiet ist und technisch auch schon angewendet wird, ist synthetisches Leben. Das ist noch ein bisschen eine Mogelpackung, weil man von tatsächlich lebenden Organismen ausgeht, aber sie halt technisch umbaut und bastelt herum daran, bastelt, also an den Genen bastelt und an sonstigen Dingen. Und eigentlich dadurch also dieses Lebewesen arimanisiert, das auf einen ganz bestimmten Zweck, auf eine bestimmte Zweckausrichtung hintrimmt, das ist immer das Arimanische irgendwo, während wirkliches Leben, wo der Christus drinnen wirkt, eben diese Spontanität hat und immer wieder was Unvorhergesehenes kommt und sich gerade nicht an einen Plan hält, weil wir halt wollen, das macht nur das. Sondern wo immer das beweglich bleibt. Aber wenn wir mit der Christuskraft uns verbinden, mit diesen Ätherkräften, dann werden wir auch Leben schaffen können. Und sogar, es wird weitergehen, wir ein Beseeltes schaffen können. Aber das werden wir vielleicht auch anders mal noch besprechen. Für heute einmal ein erster Anriss zu dem, also wo die Gefahren, die eigentlichen Gefahren liegen, wenn wir da in die Tiefe steigen. Also die eigentlichen Gefahren sind gar nicht die Schreckensbilder. Die sind nur der erste Anstoß, uns zu erschüttern. Aber wir müssen die Bilder heute so lesen, dass sie uns erschüttern, alles. Aber nicht, dass wir dann davon rennen. Deswegen und sagen, das nein. Sondern wo wir erkennen müssen, nämlich, aha, das ist die Ablenkung, die uns geschickt wird heute. Das ist die Ablenkung. Das ist die Ablenkung. Das ist dann, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Bösen, was in der Welt passieren kann, die Angst vor der nächsten Katastrophe, die Angst vor den Gräueln, die passieren, die Angst vor der Krankheit, die kommt, die Angst vor dem Krieg, der kommt, die Angst vor, was weiß ich, vor allem, was kommt. Und wo es in immer schrecklicheren Bilder gemeint, lest die Zeitungen bitte. Die Zeitungen sind ein Kompendium davon. Also irgendwie ist da der Alemann der Hauptschriftsteller drinnen. Ja, der muss sehr fleißig sein zur Zeit. Und die Ich der Journalisten kommen oft nicht mit, das mitzukriegen, woher sie die Inspirationen kriegen. Ich meine, ja, sie tun sehr vieles bewusst werten und wägen, aber die tieferen Gründe, warum sie das machen, hängen eben daran, dass dort namentlich der Ahriman wahnsinnig stark ist. Wahnsinnig stark. Also, das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wo wir überhaupt die Widersacher zu suchen haben. Oft gerade nicht dort, wo wir es als erstes glauben, sondern das sind immer die Ablenkungsmanöver. Und das wird heute einfach generalstabsmäßig genial gemacht, weil eben die riesige Intelligenz Ahrimans dahinter steckt. Die das bewerkstelligt und es eben auch wirklich schafft, Menschen, die jetzt eben zum Beispiel in den Medien oder was tätig sind, weltweit ohne voneinander zu wissen oder viel zu wissen oder ohne sich abzusprechen, trotzdem gleich ticken und wo das Rädchen in Rädchen greift. Wo die große Steuerung der Ahriman ist, der dahinter steckt. Der halt dem die richtigen Inspirationen gibt. Und wo äußerlich sie sich vielleicht total im Clinch liegen miteinander und bekämpfen miteinander, bis zum brutalen Krieg miteinander bekämpfen und in Wahrheit beide genau demselben Herrn dienen. Von zwei Seiten. Und es selbst nicht merken. Also für diese Dinge aufwachen. Wenn man das sieht, kann man viele Phänomene unserer Zeit besser verstehen, durchleuchten, was da eigentlich läuft. Und wo immer diese Unausweichlichkeit gesehen wird heute, oder dann die einseitige Verurteilung, die gesehen wird oder was, und den eigentlichen Urheber sieht man gar nicht, der versteckt sich darunter. Weil für einen ist immer der andere der Schuldige. Aber in Wahrheit sind beide am Schlawittchen gepackt. Ohne den funktioniert es gar nicht. Und das sollten wir dort schauen lernen. Das ist der Weg heraus aus dem Abgrund. Das ist der Weg, der uns irgendwann dann zum neuen Jerusalem führt. Das heißt, eine Welt, bei der Liebe das Naturgesetz, nein, die Gabe ist, die Natur freiwillig gibt. Gesetz ist es nicht. Gesetz ist dann das, was sich jedes individuelle Wesen selbst gibt. Dort sollte man hinsteuern, und das seht ihr, da kündigt sich schon natürlich die Kraft, auch mit der wir den Abgrund nicht nur überwinden, sondern auflösen können, oder zu einem gewissen Grade auflösen können und hoffentlich in der ferneren Zukunft zu einem hohen Grade noch auflösen können. Wir haben noch einige Zeit dazu, aber trotzdem ist Handlungsbedarf hier und jetzt gegeben, weil wenn wir jetzt Schritte versäumen, dann wird es sehr, sehr, sehr viel schwieriger in der Zukunft. Also jetzt heißt wirklich hier, heute, noch in den nächsten Minuten sozusagen. So drängend ist es. Aber die Ereignisse jetzt unserer Zeit, wir sehen ja, dass alles irgendwie ziemlich schwierig ist. Nicht nur seit 2 Jahren, aber es hat halt jetzt seit den letzten 2, 2,5 Jahren halt besonders krass sich begonnen zu zeigen. Und das wird noch nicht alles sein. Mit dem müssen wir rechnen. Also es ist jetzt Handlungsbedarf. Und es ist dazu da in Wahrheit, um uns aufzuwecken. Oder wir können es als das gebrauchen, um daran zu erwachen. Ja, in diesem Sinne wollen wir es gut lassen für heute. Danke euch fürs Dabeisein. Wunderbar, das funktioniert heute. Kein Mikro war offen. War ganz toll. Möchte ich euch alle wiedersehen. Noch zum Abschied. Danke. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
Danke.
Danke.
Vielen Dank.
Sarah. Hi.
Vielen Dank.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Mit Gebet und Emotionen was weiterzubringen.
Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich verabschiede mich auch beim Livestream. Danke. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.